Fans schauen oft auf die Anzeigetafel und da steht 0-1. Und dass sie sauer sind und dass sie schreien und dass sie uns nicht feiern, kann ich verstehen. Ich kann auch von den Fans nicht erwarten, dass sie die Dinge sachlich, fachmännisch sich angucken und danach beurteilen. Das kann ich nicht. Deswegen kann ich denen das auch nicht verübeln. Ja, sollen lassen gerade ihre Emotionen raus, die sind gerade negativ.
Servus Schanzer, willkommen zum Schanzer Zeitspiel. Es ist soweit, es gibt endlich mal wieder was zu feiern bei den Schanzern und deswegen nehmen wir das auch direkt mal mit, solange es geht. Und alles andere sprechen wir später, denn die U19 hat den Klassenerhalt geschafft in der A-Jugend-Bundesliga. Letzter Spieltag, wieder verdammt schwer. Letztes Jahr waren es, glaube ich, 7 Absteiger, dieses Jahr waren es 6 Absteiger und trotzdem bleiben wir drin. Deswegen Riesenleistung, Riesenrespekt. Glückwunsch ans Trainerteam, an die Mannschaft und wunderbar zu sehen, deswegen Teile des Vereins gut arbeiten und auch für eine gute Zukunft des FC Ingolstadt arbeiten. So genauso die Frauenmannschaft, auch noch positiv erwähnt. Zwar noch voll im Abstiegskampf, aber bei einem auch sehr sympathischen Verein in Leipzig den Sieg geholt, unerwarteterweise. Wunderbar, ja. Ich sehe hier schon schwitzende Menschen neben mir. Aber das wollen wir diesmal einfach positiv vorwegstellen, damit das nicht am Ende des Tages in dem eventuell folgenden Rant irgendwie wieder untergeht. Deswegen Respekt, Glückwunsch an der Stelle. Und dann kommen wir wahrscheinlich zu anderen Dingen, die ihr jetzt gerade schon mal so passiv gehört habt. Weil, was ist auch B-Jugend? Wo sind wir da? Auch Erster natürlich. Wir nehmen alle mit. B-Jugend, Erster, auch da herzlichen Glückwunsch. Also die Zukunft ist eigentlich gesichert. Eigentlich ist sie gesichert, wenn ein paar andere Leute noch mitspielen. Aber wir haben uns gehört, ihr habt es ja gerade schon mal gehört, dass unser überaus sympathischer, fachlich kompetenter und sehr erfolgreicher Cheftrainer oder wie wir wahrscheinlich bald dann wieder sagen, irgendwie Saisonabschnittsgefährte, uns Fans allen abgesprochen hat, dass wir irgendwie fachlich und sachlich was bewerten, dachten Martin und ich und so, Mensch, das sind doch genau wir! Fachlich, sachlich, scheiß drauf, Hauptsache Emotionen rausrenten. Das einzige Problem war, Der Bene, das, so ein Sorry an der Stelle, weil das wäre dann doch irgendwie wieder ins Fachliche abgedriftet und da hat man jetzt heute irgendwie keinen Bock drauf. Deswegen haben wir uns gedacht, komm, lass uns Verstärkung holen von einem Freund des Podcasts, den ihr auch schon mal gehört habt. Deswegen ist der Moritz heute wieder hier.
Ich freue mich, hier zu sein.
Und so allzweckwach für, wenn es ganz scheiße läuft.
Ja. Wenn es emotional werden soll. Sind wir hier heute wieder in einer anderen Konstellation. Deswegen, Martin hat auch gerade schon gehört, wir wieder 3M heute, damit es maximal kompliziert wird für alle. Ja, Moritz, willst du kurz noch zwei Worte zu dir sagen, für die das letzte Mal dich nicht hören durften nach dem Regensburg-Spiel vor ungefähr einem Jahr?
Ich glaube, die Situation war damals ein bisschen cooler, als sie inzwischen jetzt ist, obwohl wir damals nahezu schon abgestiegen sind. Ja, lange Teil dieses wunderbaren Vereins, lange Teil der aktiven Szene, an den Tiefpunkt angekommen.
Oh, schön zusammengefasst. Und also vor allem, wenn man bedenkt, dass lange bei unserem Verein viele Tiefpunkte gab,
ja,
das heißt schon einiges. Und ich, vielleicht zur Einordnung, wir haben den Montag nach dem Heimspiel gegen Freiburg, das irgendwie eine Art Schicksalsspiel geworden ist, was man sich vielleicht nicht so unbedingt dachte, aber wir werden da, glaube ich, sehr viel heute drum rumreden, was so passiert ist. Weniger fachlich und sachlich wahrscheinlich, weil wir das eh nicht so unglaublich gut können, aber es gibt sehr viel Emotionales zu besprechen. Und deswegen würde ich sagen, wir gehen heute mal ein bisschen anders. Ich glaube, es macht relativ wenig Sinn, heute so krass chronologisch durch die Spiele zu gehen, auch wenn wieder viele, viele passiert sind, als wir jetzt mal gehört haben. Weil letztes Mal, als wir uns gehört haben, war gerade Trainerwechsel und ich glaube, wir wussten noch nicht mal, dass...
Jetzt eine reguläre Folge war quasi nur die Rehmentlassung. Zwischendrin gab es ja noch eine Sonderfolge, die, ihr weiß ich gar nicht, ob ihr sie gehört habt, aber genau, die war dazwischen, aber seitdem sind auch schon wieder zwei Niederlagen und ein Unentschieden passiert. Also
ja, vielleicht da unsere Entschuldigung dafür, dass in dieser Phase genau das eine Spiel, das gewonnen wurde, das Spiel vor der Sonderfolge war. Egal, kann man nichts machen. Wir haben genug mitgebracht, um uns irgendwo darüber aufzuregen. Also ich glaube, vielleicht sollte man mal so ein grundsätzliches... Als wir letztes Mal, also die letzte reguläre Folge hatten, haben wir keine Ahnung, wer der neue Trainer wird. Nur, dass Rüdiger Rehm nicht mehr Trainer ist. Jetzt sind 6 Spiele vergangen. Vielleicht mal irgendwie vorher nochmal, also wie sehr war euch Capretti ein Begriff und was habt ihr euch gedacht bei der Verpflichtung, also bei der Verkündung der Verpflichtung. Oh ja, geht, macht Sinn, bringt mehr Sinn, keinen nicht auf dem Schirm, whatever. Ich übergebe direkt mal als Gast den Einstieg.
Ich weiß nicht, wie Sie es sehen, aber ich glaube, der Name Capretti war dann von Anfang an schon nicht der einfachste Name, oder? Also man hat ja, auch wenn du da ein bisschen recherchiert hast, irgendwie seine Amtszeit in Dresden immer präsent gehabt, weil sie die letzte seiner Station war, wo er ja dann, ich glaube, mit 0 geschossenen Toren oder in der Relegation runter ist. Nicht positiv, davor war ein Werl, die er ja hochgebracht hat und dann, ich glaube, auch gehalten hat. Für unseren FCI, der aus meiner Sicht auf jeden Fall einen Anspruch hatte, hochzugehen, aufzusteigen. Ich denke, zu der Zeit, wo er eingestellt wurde, war das schon noch durchaus noch das erklärte Ziel, auch weil es tabellarisch noch gar nicht so schlecht ausgesehen hat damals. Ja, jetzt würde man wahrscheinlich ihn nicht mehr holen, oder?
Ich habe das ja auch in dem Interview mit Didi so ein bisschen provokant angesprochen, zu sagen, ist er jetzt wirklich derjenige, der das ist, was das Umfeld gerade braucht und vielleicht auch irgendwie diese Euphorie, die wir vergeblich gesucht haben, da auslöst. Und ich bin weiterhin der Meinung, dass es jetzt nicht so wirklich für Euphorie gesorgt hat, dieser Name, unabhängig von dem, was jetzt auch danach passiert ist. Aber wenn du dir als Ingolstädter dann sagst, ja gut, kenne ich jetzt nicht, google ich mal, und dir dann erstmal die Dresden-Statistik natürlich ins Auge fällt, bleibe ich auch dabei. Ich meine, Didi hat es ja irgendwie gesagt, dass sie halt natürlich fachlich von ihm überzeugt waren und ich glaube ja auch
irgendwie aber schon waren sie Kontakt auch emotional von ihm überzeugt,
ja, ist das die Frage. Ist die Frage. Aber gut, fachlich können wir natürlich am allerwenigsten einschätzen, wie wir gelernt haben.
Richtig.
Aber ja, also ich meine, auch da ist ja schon in der Präsentation recht schnell rausgekommen, okay, da gab es wohl auch irgendwie lange irgendwie schon eine Verbindung zu Malte Metzelder, was nicht per se schlecht ist, aber natürlich jetzt auch wiederum irgendwie so ein bisschen.
Ja, du sagst nicht per se schlecht, ja, natürlich nicht per se schlecht, ist klar, es wäre auch Quatsch, also in dem Business muss irgendwie ein Netzwerk haben und so irgendwie Kontakte knüpfen, aber ich fand natürlich, ganz klassisch war wieder so dieses, bei dem ja alle Alarmglocken geschrillt haben, so diese, das wird ja auch in irgendeinem Interview, Pressekonferenz, immer dann auch direkt wieder gesagt, ja, langjähriger Freund irgendwie von Malte Metzelder, und ich glaube, in dem Moment habe ich eher gedacht, ach nee, jetzt nicht wieder hier Nuri, Angelo 4 Geschichten, also bitte nicht. Und da hat es mir geschildert, ich finde diese Geschichte mit, schaust du dir die Statistiken an, natürlich, wenn man Ambitionen hast, sagst du, what the fuck, aber andererseits muss man natürlich sagen, ja, wenn man irgendwo fachlich davon überzeugt ist, kann ich schon verstehen, dass man ihn holt, aber wir haben ja eh inzwischen gesehen, dass es jetzt nicht so unglaublich funktioniert hat, aber Punkt damals, mein Gott, mir war es irgendwie egal, weil Ben hat es ja letztes Mal auch eigentlich ganz gut gesagt, also wen willst du denn überhaupt noch holen? Du hast alles probiert. Du hast den aus dem eigenen Jugend probiert, du hast den alten Kapitän probiert, du hast irgendwie die alten Retter, sonst was probiert, den jungen No-Name-Trainer irgendwo. Du hast irgendwie alles ausprobiert.
Ja, Rehm, der wirklich die dritte Liga kennt, wie fast.
Genau, also kennt die Liga, die erfolgreichen, ich habe es da schon aufgestiegen, was auch immer, die hast du alle irgendwie schon geholt und alle sind sie irgendwie reihenweise gefloppt bei uns.
Deswegen, wir haben keinen Thomas Oral geholt.
Wir haben keinen Thomas Oral geholt. Vielleicht an der Stelle, es freut mich tatsächlich irgendwie so ein bisschen, dass er bei Sandhausen ist, weil ich so überzeugt davon bin, dass er den Klassenerhalt schafft und irgendwie so ein komischer Regensburger Kackverein deswegen wahrscheinlich absteigen wird.
Aber es ist jetzt aktuell Letzter.
Das ist mir relativ egal. Das, weißt du, diese Saison das ist kein Sprint, das ist ein Marathon. Und wenn irgendjemand Marathon laufen kann, ist das Thomas Oral. Ja. Und wenn er nicht bei uns Marathon läuft, sind wir es noch rechter.
Dein Wort im Maxi Thalhammers Ohr.
Ja. Leck mich am Arsch. Okay. Soweit. Was ist dahin? Dann, was mich irgendwie mit dem ersten Moment schon irgendwie da so ein bisschen gecatcht hat, dass ich mir von Anfang an dachte, das klingt alles so ein bisschen naiv. So ein bisschen, hey, ich bin der Neue. Wir spielen jetzt Offensivfußball. Wir machen das, was wir richtig gut können. Und jeder dachte sich, glaube ich, in dem Moment, Junge, hast du den Testrot und den Schmidt schon mal Fußball spielen gesehen? Wo können wir gut Offensivfußball? Also es war eher so ein bisschen, hey, wir sind defensiv scheiße, deswegen spielen wir nicht defensiv. Was aber auch irgendwie merkwürdig ist, wenn man in der Hinrunde noch lange irgendwie die laut Statistik beste Verteidigung hatte. Also am Anfang habe ich so ein bisschen gedacht, naja, das klingt schon mal komisch. Wenn er das jetzt voll durchzieht, ist geil und dann wird er jetzt zum Helden. Ja. Aber irgendwie glaube ich da nicht dran, dass das so funktioniert. Was war euer Eindruck, also in dieser bei dieser Herangehensweise auch am Anfang direkt.
Ja, wie du sagst, eigentlich habe ich auch, vielleicht auch naiv, mir da ein Stück weit rausgezogen, na gut, er hat zumindest verstanden, wonach das Umfeld auch irgendwie ein bisschen lechzt, nämlich nach attraktivem Fußball. Das habe ich mir rausgezogen, gedacht, okay, schon ambitioniert, sich das irgendwie jetzt auf die Fahnen zu schreiben und zu sagen, okay, hier ist nicht nur gerade irgendwie eine sportliche Krise, sondern ich werde jetzt hier innerhalb von 2 Wochen alles umräumen, dass ihr hier mal seht, wie
das
hier
ist neu. Fußball gespielt wird. Das ist cool.
Genau. Ja, cooler Fußball, um beim Zitat zu bleiben.
Aber ist ja klar, dass wir als Fans FC Ingolstadt Tore sehen wollen, oder? Weil mit taktisch geprägten Fußball können wir ja nichts anfangen.
Nee, tatsächlich. Also wenn mir das auch irgendwie zu... Nee, das ist mir immer zu verkopft auch. Also ich hätte gern so Fallrückzieher-Tore, weil mir auch am liebsten eigentlich.
Mir wären Tore im Generellen.
Alle?
Recht.
Ja, okay. Ja. Man merkt, dass die Ansprüche recht niedrig sind in Ingolstadt.
Ja, aber bei allem Sarkasmus, also finde ich schon, dass halt diese Aussage dann schon ein Stück weit dann auch davon zeugt, dass man halbwegs verstanden hat, was auch das Problem hier ist, warum vielleicht auch im Umfeld wenig los ist und warum wenig Leute ins Stadion kommen.
Ja, ein halb, oder? Also das, ich finde, also mein Gefühl immer von so einem Ingolstädter Publikum ist, ja klar, Tore helfen, aber absoluter Einsatz reicht erstmal vollkommen. Tritt den einfach über die Seitenlinie und die Gegengerade dreht durch. Ja, also klar, 4-3 ist schöner als ein 0-0.
Ja, das war auch gar nicht jetzt auf nur Tore bezogen. Also es ist einfach attraktiven Fußball im Sinne von, ja, attraktiv heißt für mich Einsatz, heißt für mich, es gibt was zu sehen und es geht nicht 0-0 raus. Und ich habe das Gefühl, dass hier jeder auf Sparflamme spielt.
Ist es nicht auch das, was du als Fan irgendwie sehen willst? Dass einfach dein Team... Ja, dem gegen den Rasen kaputt macht, dass sie kämpfen und dann kannst du im Notfall mit jedem Ergebnis irgendwie ein bisschen leben.
Genau, aber das könnte ich auch defensiv erlangen. Also ich kann ja auch mit defensiv geprägtem Fußball, der aber halt, okay, ich presse trotzdem irgendwie dem Gegner den Spaß aus dem Spiel. Also so, ich meine, Kostli hat es ja gesehen in der Allianz Arena, wie das geht. Also der hat es ja unter der Woche trotz schwerer Verletzungen es geschafft und zumindest mal noch guten Fußball anzugucken, wie es zu uns. Deswegen, also man kann ja auch dem einen oder anderen einfach den Spaß am Leben nehmen im Spiel und ich glaube, das wird in Ingolstadt ziemlich, ziemlich hochgeschätzt irgendwo. Deswegen, sowohl auf, klar, offensiver Fußball hat keiner was theoretisch gegen, wenn er dann funktioniert. Und
meine. Ja, was ich damit sagen wollte, ist einfach nur, grundsätzlich will ich ihm das nicht zur Last legen, dass er das irgendwie grundsätzlich mal als Ziel, weil es halt die Art und Weise, wie er es geäußert hat, das Wording, finde ich ein bisschen komisch, in der Situation, ob er sich damit selbst einen Gefallen tut, das Wording zu verwenden, tue ich mir auch schwer. Aber halt grundsätzlich die Ambition zu erkennen, wo man hin will.
Ja, das kann man ja
so
sehr
beruhigen. Das ist so weit weg von dem, was wir zumindest
gerade geschildert haben. Nee, genau, aber das ist, aber genau, was, deswegen, mich kam so ein bisschen zurück zu diesem Didi-Interview, weil er es ja auch im Endeffekt gleich so gesagt hat. Also, ja, genau, das kam ja auch daraus, ja, okay, jetzt haben wir einen gesucht, der offensiv spielt. Und für mich kam das so ein bisschen, ja, das war so ein bisschen das Profil. Das wurde auch hundertprozentig in den, ich nenne es mal Bewerbungsgesprächen, wie auch immer das abläuft, so halt auch thematisiert, hey, wir brauchen einen, der das jetzt anders macht, weil uns laufen die Leute weg, alle finden alle scheiße, die gucken auf die Ergebnisse und sagen, das ist kacke, deswegen kommt keiner. Und deswegen kam mir das so ein bisschen extrem blauäugig vor, ich gehe hier jetzt rein, wir spielen jetzt offensiven Fußball, jetzt erzähle ich nochmal das, was in der Stellenausschreibung stand, damit alle glücklich sind und dann merke ich plötzlich im Spiel, fuck, der Testrot trifft das Tor aus 4 Metern nicht. Und das war, glaube ich, der Moment, in dem auch so ein bisschen was schon eben gebrochen ist, irgendwie im ersten Spiel gegen Dortmund. Aber, nee, das war so der erste Punkt, an dem ich mir so dachte, was macht er jetzt? Also, ja, ich glaube, wir alle hätten uns gewünscht, dass es genau so kommt. Das ist neu, das ist cool und wir gewinnen das erste Spiel erstmal 5-2.
Aber ist das nicht vielleicht schon ein Punkt, über den wir im Vorgang ein bisschen gesprochen haben, dass Paco den Ball nicht macht, ob wir die Qualität einfach nicht dazu haben, besser zu sein?
Ja, das ist halt irgendwie so eine krasse, interessante Frage. Wir können ja heute ruhig springen. Ja? Also vielleicht springen wir irgendwie direkt, weil das ja genau die Frage ist, die kam. Das war ja auch die eine Frage, die irgendwie nach dem Jetzt-Freiburg-Spiel am Ende dann in der Pressekonferenz gestellt wurde und auch irgendwie so von Capretti unbewusst, versehentlich, was auch immer vorher selber gesagt wurde, uns fehlt die Qualität im letzten Drittel aktuell. Jetzt gucken wir uns irgendwo momentan an. Naja, wer ist verletzt in der Offensive?
Ditken. Königstransfer.
Trotzdem bleibt irgendwie sehr, sehr viel Offensiv-Power. wenn ich mal so anschaue, klar, einer ist verletzt, aber wir haben sehr viel anderes, inklusive einem Testro, der für sehr viel Geld gekommen ist, inklusive einem, also halt auch den anderen, jetzt sei es Hawkins, Butler, was auch immer, die irgendwie von hinten angestoßen sind. Es gibt sehr viele Stürmer irgendwie erstmal vorne und aus dem Kader, den du zusammengestellt hast, fehlt einer, der natürlich sagt, okay, der ist uns eigentlich wichtig. Dann kannst du immer noch sagen, uns fehlt mit Kosti ein Jean-Spieler, der relativ stark offensiv irgendwie auch eingebunden werden könnte. Aber wenn das halt irgendwie momentan so ist, dass man sagt, fehlt uns da die Qualität, dann hätte man natürlich richtig ein Problem. Deswegen ist es eine gute Frage, die du stellst.
Ja gut, aber ich kann meine Meinung da direkt dazu sagen. Also ich glaube, ja, ich habe es auch wahrscheinlich 1:1 und in der letzten Folge schon wahrscheinlich gesagt, ich weiß, das kriege ich jetzt nicht mehr zusammen, viele Gespräche irgendwie seither geführt, aber die Meinung hat sich nicht geändert, nämlich dass eine Mannschaft, in der Beck, Kopacz, Ditka mit Abstrichen, Zestrot spielen, mit Sicherheit nicht ein Qualitätsproblem in der dritten Liga haben darf.
Genau.
Ob sie es haben oder
genau,
sie es auf den Platz bringen, ist die andere Frage. Aber sie darf einfach, oder man darf es nicht grundsätzlich an dem Kader festmachen. Der Kader hat offensive Qualität.
Genau, deswegen ist es genau die richtige Frage. Also das ist wahrscheinlich, ist es entweder Form oder Einsatz der Spieler oder Einstellung der Spieler, was auch immer, aber eben theoretisch auf dem Papier sicherlich nicht die fehlende Qualität.
Ist es dann aber auch nicht wieder, dass du die Frage rund machen kannst, wenn du sagst, du hast die Qualität, dass sie der Trainer offensichtlich nicht schafft, draufzukitzeln oder die Trainer?
Ja, das ist jetzt genau die Frage, die wir, jetzt sind wir viel zu viel im Fachlichen drin. Das kann man ja wirklich gar nicht beurteilen.
Naja, das ist ja dann irgendwie genau die Frage und das führt so ein bisschen, das bringt ja zwei Themen mit oder mehrere Themen mit. Also, ich meine, wie du es gerade schon sagst, die Frage, die wir uns jedes Mal stellen, also wer zur Hölle ist daran schuld, dass diese Spieler das nie schaffen? Und das ist ja auch nicht das einzige Jahr. Wenn du über das Jahr lang dabei bist, das ist ja gefühlt jedes Jahr so. Das ist ja gefühlt jedes Jahr, dass du sagst, wieso schaffen das eigentlich unsere Stürmer, es nie irgendwie richtig in Szene gesetzt zu werden, selber, und wenn sie mal vom Tor stehen, wieso haben sie immer einen Knoten im Kopf und schaffen es nicht, den halt irgendwie zu machen. Und ich glaube, weiß nicht, ob du eine gute Antwort mitgebracht hast, aber das ist irgendwie so genauso die Frage, die wir uns jedes Mal stellen und nicht weiterkommen. Ansonsten führt es halt genau zu zwei, drei anderen Fragen. Ja, eine Frage habe ich jetzt irgendwie akut vergessen. Die zweite Frage ist halt irgendwie ist die Frage des Kaders und auch irgendwie, dem es ja heute auch noch ein paar Mal irgendwann kommen wird. Ist der Kader wirklich schlecht zusammengestellt? Ja, wie wir jetzt gerade sagen, offensiv haben wir da eigentlich eine ziemliche Batterie stehen. Defensiv haben wir ja theoretisch auch eine Batterie da stehen. Und gefühlt ist es so, dass viele von den Spielern, die man sich am Anfang dachte, ja, also wir sowieso, haben wir oft genug darüber geredet, ja, das sind gute Transfers, das sind gute dabei, wie viel haben wir geholt, mit Testro, Kopacz, Ditgen, Kostli, Funk, ja, alles zu dem Punkt, wo du sagst, ja, das sind Namen, wo du sagst, ja, für die dritte Liga ist das schon mal eine Ansage erstmal.
Aber sicherlich doch auch Namen, die zumindest bei Ditgen doch den Anspruch haben, höher zu spielen, oder? Also einen Ditgen in die dritte Liga zu holen, ist ja schon mal ein Zeichen.
Das ist ja genau, was ich sage. Also das ist eine ziemliche Ansage für die dritte Liga. Also auch, dass du das Tod ablöst von einem Liga-Höher-spielenden Mannschaft, egal was da die Konkurrenzsituation war oder nicht. Das heißt alles von Anfang an, okay, wir haben einen Kader dahingestellt, von dem man erstmal sagen muss, der bringt selber schon einen Anspruch mit, weil wenn du damit nicht versuchst aufzusteigen, dann...
Das hat ja zumindest ergebnistechnisch auch ganz gut funktioniert bis zum Winter.
Ja, wobei man da auch dann natürlich wieder darüber diskutieren kann, dass wir irgendwie in der Winterpause gemacht haben. Ergebnistechnisch hat das ja auch jein gut funktioniert. Also du warst ja trotzdem nur Vierter. Also nur in Anführungszeichen. Das ist ja auch alles okay gewesen und so Geschichten. Aber andererseits muss ich natürlich auch sagen, vor der Saison haben wir dann auch mal gesprochen, das Ziel muss Aufstieg sein. Alles andere ist eine Enttäuschung dieses Jahr. Heißt, wenn du in die Winterpause gehst mit Rückstand auf Platz 3, ist das nicht kein Weltuntergang, aber es ist zumindest mal, wir waren halt in Schlagdistanz, aber wir haben ja auch in der Winterpause schon gesprochen, naja, die Hinrunde lief jetzt inhaltlich jetzt auch nicht so krass gegen uns. Jetzt trifft man schon wieder, egal. Lief nicht so gegen uns, weil irgendwie viele Schiedsrichterentscheidungen waren dann eher mal für uns. Spieler, die 50-50 liefen für uns. Die eigentlich Konkurrenz, die du dir vorher gedacht hast in der Saison, die haben alle geschwächelt wie Sau. Das heißt, die um Mitspieler mit Saarbrücken, mit Elversberg, mit Freiburg 2, das sind ja alles Mannschaften, von denen du vorher nicht gesagt hast, das sind die vor uns stehen. Heißt, wenn du dir das allein anschaust, bist du nicht auf einem Aufstiegsplatz, obwohl vieles eigentlich schon auch jetzt für dich lief in der Runde. Heißt, klar bist du von den Ergebnissen okay, aber halt auch nicht mehr. Es war okay. Und dafür würde ich sagen, naja, für das, was wir uns da hingestellt haben, finde ich es eigentlich nicht genug, wie es in die Winterpause gegangen ist. Heißt, da war ich schon inhaltlich nicht wirklich so überzeugt von der ganzen Geschichte. Worauf wollten wir eigentlich ursprünglich hinaus? Ich weiß es wieder gar nicht mehr. Auch wie der Kader zusammengestellt ist.
War mal irgendwie geschickt. Aber dann hast du ja quasi jetzt den Kreis drumherum gemacht, wenn du sagst, dass wir Ergebnisse zwar geliefert haben, oder wir haben Ergebnisse geliefert, definitiv, aber waren nicht überzeugend. Dann ist ja die einfachste Frage eines naiven Fußballfans, das, was wir ja auch noch ein bisschen liefern können. Ja. Warum hast du mit da nicht eingekauft?
Genau, das ist genau wunderbar, das ist wirklich gestanden. Deswegen, auch da, man verzeiht uns, dass wir jetzt irgendwie springen, aber irgendwie ist es gerade momentan ja nicht so richtig drin. Also es gibt ja momentan, auf das, wie es passiert ist, kommen wir glaube ich noch gleich mal mehr ein, aber starke Kritik an Malte Metzelder. Stärkste Kritik, Forderung, das quasi jetzt mal das Feld zu räumen. Und eine hauptsächliche ein Kritikpunkt ist da natürlich irgendwo die Kaderzusammenstellung. Also
gibt noch andere. Weil es ja auch Malte Metzelders Kernaufgabe ist.
Genau, es gibt noch andere Facetten, noch die mehr noch irgendwie einkommen, aber das ist auf jeden Fall die Geschichte. Nur da muss man halt in dem Moment differenzieren, wenn wir jetzt gerade sagen, ja, im Sommer war der Kader höchstwahrscheinlich irgendwie erstmal nicht so schlecht zusammengestellt. Da sind halt Dinge passiert irgendwie, von denen du sagst, ja, okay, das ist halt jetzt scheiße gelaufen. Und da gibt es bestimmt Gründe für scheiße gelaufen und die müssen wir irgendwie finden. Aber jetzt kannst du natürlich genau sagen, ist der Fehler dann halt nicht im Winter. Also wenn das, was ich vorher schon mal gesagt habe, also meiner Meinung, wie gesagt, ich bin zum Winter nicht glücklich mit den Punkten, also mit den Punkten halbwegs glücklich, aber ich weiß, wie sie passiert sind. Und ich bin der Meinung, naja, unser Anspruch muss sein, aufzusteigen, alles andere ist eine Enttäuschung. Deswegen bin ich auch der Meinung, wenn ich so in die Winterpause gehe, mitten im Rückstand, obwohl viel für mich läuft, muss ich ja einen Zweifel dran haben, dass ich aufsteigen werde. Ich kann daran glauben, ich kann der Mannschaft vertrauen, alles gut, aber ich muss sagen, hey, es ist nicht in trockenen Tüchern. Also wir sind jetzt nicht gerade da, dass wir sagen, ja klar, wir werden hochgradig aufsteigen, sondern wir müssen sogar noch einen Rückstand aufholen. Und ich finde, in dem Punkt musst du halt sagen, hey, ja, dann muss ich was machen. Und wenn du nichts machst, dann musst du ziemlich viel Selbstvertrauen haben in das, was du vorher getan hast. Und dann haben wir jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder es wurden halt Transfers vertan. Eventuell, das Einzige, was passiert ist, dass Antonic geht. Ja, da kann man sich drüber streiten, wie sinnvoll. Natürlich Pech, dass jetzt hier so viele Leute verletzt sind. Aber die Alternative ist, ich habe auf das vertraut, was ich da habe und habe damit voll ins Klo gegriffen. Und beides ist definitiv kein Gütezeichen in dem Moment, oder?
Vielleicht nochmal kurz zu Antonic. Der wird sich ins Fäustchen lachen, oder? Steht auf dem ersten Platz. Macht gute Minuten in Elversberg.
Spielt entspannt bei einer Mannschaft, die anständigen Fußball, die aus Sicht von professionellen Sportjournalisten guten Fußball spielen, weil ich selber sehe da nur die Tore und die Ergebnisse. ja, da spielt er halt einfach geil mit. Ja, hat er bestimmt Spaß.
Aber wir kommen von der Frage weg. Sorry dafür.
Ja, die Frage ist, ja, wo ist der...
Ich meine, also war jetzt ja eine ziemlich lange Hinführung zu der Frage,
ja, wunderbar, oder?
Nach den Transfers nochmal. Ich meine, die Frage hat ja auch die in dem Dings schon aus seiner Sicht zumindest beantwortet, nämlich halt, dass sie ja geschaut haben, aber halt eben nichts Passendes gefunden haben. Ich meine, die Frage, also oder die Antwort ist halt legitim, auch zu sagen, okay, es ist nichts da, was wir jetzt irgendwie finanziell stemmen können, beziehungsweise wo uns irgendein Spieler weiterhilft, der auch irgendwie dann zu uns will.
Ja, aber es ist eine Einschätzungssache. Also, das ist ganz klar. Also, wir stecken nicht so 100% drin. Da kann man wieder zu dem Thema, ja, da fehlen dir dann irgendwelche Informationen. Aber das ist ja eine ganz klare Sache der Einschätzung. Und wenn du sagst, okay, es gibt keinen Spieler, der mir aktuell weiterhilft, dann schätze ich den Kader so ein, dass die Alternativen halt nicht gut genug sind. Wenn ich mir jetzt in Retrospektive aber halt anschaue, wie unglaublich schlecht es läuft, muss ich halt sagen, das glaube ich nicht. Also, dann muss es dann am Ende des Tages, ja, Einschätzung, es doch was gegeben haben, was besser gewesen wäre. Wenn ich natürlich im Winter sage, ich bin davon überzeugt, dass dieser Kader, wie er so steht, besser Fußball spielt als meine Alternativen, fair.
Ich glaube, da bist du halt wieder auch an dem Punkt, du musst einerseits die Einzelspieler anschauen, die haben wir gerade schon gesagt, die sind nicht schlecht. Plus, dann kommt noch mit Ditgen dazu, der eigentlich wahrscheinlich für alle irgendwie der Top-Einzelspieler ist, der die ganze Runde ausgefallen ist, von dem du erstmal in der Winterpause davon ausgehst, dass er nochmal weiterhilft. Genau, und die andere Sichtweise ist aber halt auch, wie funktioniert dieser Kader zusammen? Und das ist was, was mindestens in den letzten Spielen dann ja völlig offensichtlich wurde, dass sie halt zusammen offenbar nicht funktionieren. Also nicht umsonst funktioniert sogar eine Ergänzungsspieler wie Antonić in der Top-Mannschaft wie Elversberg einfach gerade. Und ja, ich würde behaupten, dass das auf viele Einzelspieler bei uns im Kader auch zutrifft, dass die in Elversberg Stamm spielen würden und dann eine sehr, sehr gute Leistung bringen würden. Und bei uns ist halt dann eher die Frage, warum funktioniert es zusammen nicht? Hast du Spieler, die vorne weggehen? Sehe ich nämlich gar nicht. Ja, und vielleicht ist da sogar noch was Größeres. Ich meine, auch da ist wieder jetzt reine Spekulation natürlich, aber so einen richtigen Zusammenhalt, also habe ich jetzt beim FC Ingolstadt auch schon mal besser erlebt.
Zwischen im ganzen Verein oder auf die Mannschaft bezogen?
Jetzt konkret eher aufs Team bezogen.
Ja, aber das sind ja so viele Geschichten. Also klar, ja, du sagst, okay, es ist irgendwie das Kollektiv. Ich muss sagen, ja, auf jeden Fall. Das sehen wir an vielen Geschichten, die wir gleich mal eingehen können. Aber andererseits ist natürlich auch irgendwie dieses Einzelböcke irgendwie. Immer so viel dort trotzdem irgendwie immer so ein Funk ist irgendwie das beste Beispiel. Ja, das ist, ich meine, das ist dreimal jetzt irgendwie das Dorf. Langsam tut mir fast leid. Auch wenn ich da man halt immer die Frage stellen muss, warum spielt er denn überhaupt noch? Es sind halt extrem viele Einzelfehler an der Stelle. Dann gibt es auch andere Spieler, natürlich kapitale Böcke irgendwie schlagen. Ich spiele das mal mit Logiki und dann Ball durchspringen, was Essen 1-0 Geschichten. Das sind halt dann auch wieder individuelle starke Böcke. Genau wie vorne ein Testrot, der auf dem Papier auch natürlich ein super Stürmer ist, halt auch dann mehrfach einfach das leere Tor nicht trifft. Das sind klar, sicherlich, da kann man Psychologen zuschalten, was auch immer, das ist halt dann irgendwie das Selbstvertrauen, was irgendwie fehlt, dass dann nachher zukommt. Aber ganz wichtiger Punkt, wie du es vorhin sagst, dieses das Gemeine zusammen, diese krassen Standardsituationen, also, wo du halt auch wirklich sagst, Entschuldigung, ja, das ist was, das kann man trainieren, das ist eine, wie der Name schon sagt, eine sehr beschissen standardisierte Situation. Oder okay, da kann ich wirklich dran arbeiten, da habe ich Ruhe in dem Moment, da bin ich nicht in der Regel nicht groß überrascht von Dingen, die passieren, vor allem wenn du siehst, wie sie passieren, diese Gegentore. Und ich habe jetzt wieder irgendwie nicht parat, aber seit Cavalli irgendwie 8 Standard-Gegentore, 9 Standard-Gegentore um den Dreh, also in der Regel halt irgendwie Ecken oder Freistöße aus irgendwie aus dem Halbfeld, bei dem halt jedes Mal, ich glaube jedem, der es irgendwie mit Ingolstadt hält, sofort Angstschweiß steht, sobald es irgendwie so Geschichten gibt. Da habe ich mir in Freiburg noch gedacht, hab, die sich auf den Gegner nicht vorbereitet haben, weil die ihre Ecken immer kurz rausspielen und auch die indirekten Freistöße irgendwo hinspielen, statt direkt auf den Funk. Aber es ist jetzt, das geht jeder, das weiß jeder. Und da kommen wir auch irgendwie nochmal zu diesem Thema vor von Naivität. Da wird nach dem ersten Spiel erzählt, hat Capretti was davon. Ja, haben wir gesehen, wir arbeiten jetzt an Standardsituationen. Und im nächsten Spiel geht er wieder 3 nach Standardsituation. In welche Richtung arbeitet ihr denn in Standardsituation? Und das, wie du schon gesagt hast, das hat dann auch nicht mehr viel mit individueller Klasse zu tun, sondern da ist irgendwas krass im Argen in der Chemie, Abstimmung, was auch immer. Das kann irgendwie ja nicht
Konzentration auch. Also auch
das ist halt was. Angst wirklich in dem Moment. Das ist halt auch die Spieler aus sich wieder schon wissen, scheiße.
Ja, aber auch zum Beispiel das erste Gegentor gegen Osnabrück oder so, das ja auch unglaublich früh wieder fällt und dann irgendwie, den hätten glaube ich 2 oder 3 irgendwie reinstochern können oder so, weil da einfach kollektiv wieder gepennt wird in einem Spiel, wo die Kacke ja eh schon maximal am Dampfen ist, sich so, also dass da irgendwas unglücklich oder so passiert, das lasse ich mir ja irgendwie noch eingehen, wenn du unter Druck bist oder so, aber das zählt in der Situation nicht. Wir haben in dem Spiel zumindest voll da zu sein und dann so ein Gegentor zu kassieren, also ich komme seither aus dem Kopfschütteln einfach nicht mehr raus.
Wobei du gegen dir noch sagen musst, dass du dann zumindest ja mit dem 1:1 zurückkommst und die ganze Thematik wieder halbwegs auf den fahrbaren Untergrund bringst und dich am Ende aber dann trotzdem
mit dem Stolpertor.
Aber zurückkommst.
Ja, aber das ist ja sowieso ein bisschen die Frage. Es ist ja interessant, irgendwie, wie du es gerade sagst. Es sind ja einige Spiele dabei, wo du sagst, ja, irgendwie kommen sie ja dann doch wieder zurück. Also, der Saarbrücken ja sowieso. Also,
da kommst du dreimal
zurück. Da kommst du mehrfach zurück. Du kommst auch gegen Essen irgendwie zu dem 1:1 zurück. Du schießt auch zumindest mal irgendwie gegen Dortmund 2 nochmal ein 1:2 in so Geschichten. Also, das ist ja wieder, man kapiert es irgendwie nicht, weil das sind so Sachen, wo du denkst, naja, also so irgendeine Moral und der Ehrgeiz ist ja dann doch da. Also sonst würde das ja gar nicht passieren. Sonst würdest du ja nach dem R1-0 immer auf die Fresse kriegen. Aber es passiert ja, auch wenn sie manchmal stolperig sind, halt schon, dass du wieder zurückkommst. Teilweise. Aber wie erklären wir das? Wie geht das? Also wie kann ich irgendwie individuell kacke sein, dann aber in vielen Situationen irgendwie pennen und nicht richtig auf dem Platz sein? Man hat das Gefühl, dass sie irgendwie jetzt nicht so richtig zusammenspielen. Aber dann schaffst du es irgendwie im Kollektiv doch wieder, oft irgendwie wieder anzukommen, zurückzukommen, was auch immer, egal wie es passiert.
Wahrscheinlich, weil es einfach nicht die eine Antwort drauf gibt. Also, ne klar, also auch wenn das leicht wäre, aber natürlich kannst du niemandem vorwerfen, dass er bewusst schlecht spielt oder bewusst arbeitsverweigert. Also insofern, das ist ja immer, das wäre ja immer die plakativste Aussage, die wollen gar nicht, natürlich wollen sie. Aber mir dann irgendwie gestern nach dem Spiel gegen Freiburg anzuhören, ja, was habt ihr denn? Die haben doch gekämpft, die sind doch gelaufen. Ja, sorry, aber das ist doch das Mindeste, was ich erwarten kann. Also es ist jetzt nicht so, dass mich das vom Hocker gehauen hat. Aber klar, bin ich auch nicht da und sage, ich habe ihre Arbeit verweigert. Aber das ist doch wohl das Mindeste, was ich erwarten kann. Ich meine, also ich bin in diesem Podcast wirklich nicht, stehe ich nicht im Verdacht, irgendwie zu hohe Ansprüche zu haben.
Aber wirklich nicht.
Ja, aber das kann ich doch wohl, also my expectations were low, but holy fuck. Also,
ja, vor allem ist genau gesagt, also diese, für mich ist immer noch der Punkt, für mich ist das ein Aufsteigerkader. Meine Expectations sind von Anfang an, wir müssen aufsteigen. Und ich werde bis zum Ende der Saison nicht anfangen, zu Hause gegen Freiburg 2 in die Underdog-Rolle zu gehen. Es ist mir scheißegal, dass Freiburg 2 eine super Saison spielt, dass die super Einzelspieler haben, dass die auch Fußball spielen können. Aber mein Anspruch mit diesem Kader wird bis Ende der Saison sein, wir müssen als Aufsteiger spielen. Und da muss jedes Spiel zu Hause für mich eine überlegene Situation herrschen. Und dass ich dann jetzt gegen Freiburg 2 halt da so ein halbgares 0-0-Scheißspiel runterspiele und mir der Capretti am Ende des Tages dann irgendwie erzählt, wenn wir da die eine Chance, die wir hatten, wenn der nicht gegen die Latte geht, sondern rein, dann gewinnen wir das Spiel vielleicht, weil der Schiedsrichter den Preisinger zweimal nicht vom Platz stellt. Das ist mir dann immer auch irgendwie scheißegal.
Aber sag doch mal ehrlich, über 0-1 gegen Freiburg war doch jetzt keiner groß überrascht, oder?
Nein, aber andere, genau.
Das ist also sind wir schon an einem Punkt angekommen, wo du sagst, ja, 1-0 gegen Freiburg enttäuscht mich jetzt gar nicht mehr so krass, es ist eher das Außenrum, was mich mehr enttäuscht.
Sportlich überrascht mich das null, weil ich einfach gar kein Vertrauen mehr in diese Mannschaft. Ich habe spätestens nach drei Spielen gar kein Vertrauen in Capretti, null. Also das ist halt immer diese, mir kommt das alles viel zu naiv vor, dieses, ja, jetzt geht's los, null, da passiert überhaupt gar nichts. Und mich hat das auch nicht überrascht in Produktion. Ich bin eher überrascht, dass wir es nicht immer verloren haben, was aber für mich auch zu einem großen Teil eher dran hängt, dass Freiburg 2 jetzt auch nicht so den Wahnsinnsfußball gespielt hat. Da in dem Spiel. Wenn das Ding 0-0 ausgeht, kann sich, glaube ich, niemand beschweren von beiden
Seiten. Also es war ein Spiel wie im Hinspiel, fand ich. Da war auch so ein trauriges 0-1 für Freiburg. Da haben wir gar nichts gemacht.
Ja, gefühlt war das Hinspiel noch klarer zumindest. Also da war Freiburg, finde ich, noch überlegener als gestern. Aber auch gestern war klar, wer hier auf Platz 2 steht und wer nicht. Ich tue mich halt extrem schwer. Na klar, kannst du sagen, wir sind relativ stabil gestanden. Okay, wir haben relativ wenig zugelassen gegen eine Top-Mannschaft in dieser Liga. Aber das ist halt schon auch eine krasse Kehrtwende von dem, womit Capretti irgendwann mal angetreten ist. Also zu sagen, wir spielen jetzt coolen Fußball und so und sich dann aber zu rühmen, dass wir ja nur ein Gegentor gegen Freiburg kassiert haben und nur 1-0 verloren haben.
Ja, das ist auch, ich finde es nämlich ganz, ganz, ganz gefährlich aktuell wieder. Und das ist jetzt dieser Anspruch, den man sagt. Also ich finde, wir dürfen auf keinen Fall diesen Anspruch abgeben, weil in dem Moment gibst du dich halt wieder mit dem Scheiß zufrieden und das baut schon wieder den nächsten auf. Weil ich habe auch das Gefühl gehabt, in den Interviews und Geschichten nach dem Wiesbaden-Spiel hat halt jeder so von den Spielern und Trainern gesagt, ach, jetzt haben wir 4 Punkte in Folge geholt und dann war das jetzt mal wieder so ein Rückschlag. Sorry, die 4 Punkte, die ihr da geholt habt, da weiß niemand, warum ihr diese 4 Punkte geholt habt. Ja, also dieses Saarbrücken-Ding, das darfst du nicht gewinnen. Da ist alles am Ende des Tages irgendwie wieder in die Karten gelaufen. Dass du gegen Essen da hier Preisinger den Wunderball schlägt und Hawkins den entspannt am Torwart vorbeischlägt, das Spiel hast du auch verloren eigentlich. Heißt, du holst 4 Punkte aus deinen 5 Spielen vorher unter Capretti und 4 Spieler aus Wie viele Punkte das Spiel haben wir jetzt in der Rückrunde?
Seit Winter? Wir haben seit Winter 4 von 27 geholt, meine ich.
Genau, also da, genau, war das nach dem Wiesbaden-Spiel, waren es 8 Spiele, aus denen sie 4 Punkte holen. Und dann erzählen sie in den Interviews schon gleich wieder so, ja, jetzt hat man ja, jetzt lief es ja eigentlich richtig gut mit so 4 Punkten und jetzt war das wieder so ein Rückschlag gegen Wiesbaden. Am Arsch! Am Arsch! Auch die 4 Punkte waren komplette Scheiße.
Da hast du absolut recht. Wenngleich man vielleicht schon noch drüber nachdenken muss, wenn du in der Negativspirale bist, ist es relativ einfach, da drin zu bleiben. Da kommst du schwer wieder raus. Aber jetzt guckst du dir zumindest mal an, dass du, wie auch immer, gegen Saarbrücken 3 Punkte geholt hast. Da kannst du doch erwarten, dass du gegen Essen vielleicht auch nochmal 3 hinterherlegst. Und dann freust du dich auch nach 90 Minuten am Ende des Tages doch irgendwie über ein 1-1, oder freuen ist vielleicht das falsche Wort, aber mit dem 1-1 gegen Saarbrücken, gegen Essen, sorry, bist du dann doch halbwegs zufrieden, weil du hast jetzt 4 von 6 Punkten geholt. Und dann lässt du dich aber die Woche drauf in Wiesbaden 4-1 abschießen.
Ja, das ist ja genau, was ich meine. Weil du sagst, also das ist ja, an sich ist das eigentlich schon scheiße. Und, aber in dem Moment wird das schon wieder irgendwie zusätzlich relativiert, dass man sagt, naja, wir haben ja vorher 4 Punkte geholt, also so schlimm ist es ja alles gar nicht. Und dann kommt so ein Capretti, der denselben Scheiß macht wie der Rehm vorher, der anfängt in seiner eigenen Ära zu denken. Der sagt, naja, seit ich da bin, ist zwar eigentlich irgendwie alles scheiße, aber wir haben zumindest schon mal 4 Punkte geholt, davor haben wir 3 ganz verloren. Dass man das aber halt vielleicht auch mal gesamt sehen muss, dass das jetzt 9 Spiele sind, aus denen du 4 Punkte holst, wie du schon sagst. Dass wir vor der Winterpause 2x 1-0 gewinnen, bei dem man auch schon so gesagt hat, ganz klar, den muss man gewinnen, haben wir auf jeden Fall. Das ist halt über die Langstrecke gesehen, ist das halt, die Zahlen sind schlecht, das was drin ist, ist noch viel schlechter. Also es ist ja im Endeffekt, kannst du das Müskabretti schon sagen, also die Fans schauen auf die Ergebnisse und sagen, ist scheiße. Nur blöd wird's nur, wenn du auch noch die Ergebnisse, die auch noch gut ausgegangen sind, anschaust, weil die sind auch scheiße. Und dann ist halt wirklich, also wenn du jetzt wieder in dieses Fahrwasser kommst, dass du dir jeden Dreck gut redest, dass du dir diese 4 Punkte und danach der Nackenschlag gegen Wiesbaden, bei dem du von Wiesbaden geschlachtet wurdest, dass du dir dann die 4 Punkte davor gut redest, dass du jetzt ein Freiburg-Spiel, bei dem du jetzt so unglücklich 1-0 führst, Mensch, also ganz schrecklich, dass du da auch wieder nachher anfängst, ich habe viel Gutes gesehen, ich habe Ansätze gesehen. Ich meine, was soll das? Wo sollen wir da hinkommen? Wo sollen wir, wenn das der Anspruch wieder ist, wo sollen wir von da hin wieder weiterkommen? Ich meine, dann steigst du wirklich im nächsten Jahr ab. Also, wir dürfen gar nicht anfangen, jetzt uns die Scheiße wieder schön zu reden.
Vielleicht mal die Frage, was erwartest du denn dieses Jahr noch? Also, wo befinden wir uns denn aktuell?
Was ich mir realistisch erwarte, was ich mir erwarten würde, was
noch? Was du dir realistisch erwartest? Weil, gar wir sind nichts. Doch an dem Punkt angekommen, wo es nur noch um die goldenen Ananas oder hoffentlich nur noch um die goldenen Ananas geht.
Für mich gibt es zwei Möglichkeiten. Also die eine Möglichkeit, also ich glaube, wir müssen da jetzt mehr wirklich irgendwie auf die Ereignisse so rundherum gehen gleich, weil es hat ja jetzt irgendwie nach dem Freiburg-Spiel ziemlich geknallt. Ja. Da müssen wir jetzt noch irgendwie drauf rein. Also ich glaube, jetzt gibt es dann zwei Möglichkeiten. Entweder es gibt wirklich die Trotzreaktion und jetzt ziehen sie nochmal was aus dem Hut und dann wird es am Ende des Tages irgendwie, es ist auch Sechster oder so. Oder das funktioniert nicht, jetzt bricht einfach alles komplett weg und am Ende bist du froh, dass du in der Hinrunde genug Punkte hast und bist am Ende irgendwie 15. Du bist wahrscheinlich wirklich, wie du schon sagst, realistisch nie voll gefährdet abzusteigen. Das geht fast gar nicht mehr, weil die unten einfach zu schlecht sind.
Ja, das haben wir schon mal gesagt in unserer ersten Podcast-Saison. Und dann sind wir abgestiegen.
Aber deswegen entweder... Es geht so ein bisschen nach oben, oder es geht wirklich weiter steil nach unten, und dann wird sich alles immer schlechter, wir werden realistisch nicht mehr aufsteigen.
Sag's noch dreimal weiter.
Wenn gleich natürlich dann irgendwie gegen Zwickau, Meppen, was kommt dann? Köln kommt dann.
Du meinst, Oldenburg. Die direkte Konkurrenz kommt jetzt.
Ja, Oldenburg als Weltletzter. Also, ich meine, du spielst es dann.
Gegen BVB 2 hast du schon verkackt.
Ja, genau, du spielst
gegen
jetzt in
Aue
den
nächsten. Hast du schon verkackt.
Du spielst Essen in den nächsten 5 Spielen gegen 3 Teams, die die letzten 3 Plätze belegen. Ja, genau. Also potenziell die Chance natürlich einiges gut zu machen, aber wenn wir jetzt dann vielleicht nach dem Oldenburg-Spiel dastehen und genauso viele Punkte haben, dann kannst du vielleicht auch nochmal eine Podcast-Folge aufnehmen, wie du für die Regionalliga Bayern planst.
Ja, also ihr könnt euch sicher sein, dass wir das, was Marco hier gerade gesagt hat, natürlich auf Wiedervorlage haben in den nächsten Folgen und hoffen aber trotzdem gleichzeitig alle, dass es...
Wenn wir nämlich doch aufsteigen und Capretti recht hatte, was für tollen... Nee, du hast coolen neuen Fußballspiel.
Du hast im Übrigen am 26. Spieltag jetzt eine Phase erreicht, wo du nach oben genauso viele Punkte hast wie nach unten.
Ja, klar.
Ja, aber vielleicht, was soll man noch mal zusagen?
Torverhältnis von 0, glaube ich.
Und Torverhältnis von 0, genau. Also du schießt komplett neutral in
diesem Aber Video. Könntest du bitte kurz nochmal ausrechnen, wie viele Punkte wir hinter Elversberg sind und wie viele Punkte wir vor Oldenburg dem letzten sind, Meppen ist Oldenburg. Oldenburg.
Wir stehen 23 Punkte hinter Elversberg.
Ach, 23. Elversberg, das waren die Aufsteiger, die von dem alle denken, warum zur Hölle spielen die da überhaupt mit?
Richtig, und stehen 14 Punkte vor Oldenburg.
Ah ja. Hey, also ich glaube, da sind wir mit den Ansprüchen schon genau da, wo wir hin müssen.
Tatsächlich, ja.
Ja, ja, wollen wir vielleicht...
Und sorry, wenn ich einhacke, aber Elversberg ist ja gar nicht mehr so deutlich vorne, wie sie mal vorne waren. Die haben jetzt auch nur noch 4 Punkte auf Freiburg. Ich glaube, die waren schon mal deutlich mehr vorne.
Zeigt ja auch wiederum, wo du potenziell sein könntest, hättest du nach der Winterpause einfach durchgezogen.
Ja, natürlich, wenn du dir jetzt
oder anschaust. Oder nicht mal durchgezogen, sondern halt einfach konstant gepunktet.
Ja, aber schau dir an, wo Osnabrück jetzt steht, bei denen du am Anfang gedacht hast, was machen denn die für einen Scheiß, was für eine Saison steht. Weil die cruisen jetzt, die sind jetzt auf dem Relegationsplatz, wenn du Freiburg abziehst, oder?
Ja.
Wo Dynamo Dresden steht, bei dem du am Anfang gedacht hast, ach, Mensch, da, Kutschke, viel Glück.
Realistisch gesehen stehen die alle da relativ gut da. Saarbrücken, Dresden, Mannheim, Osnabrück, Wiesbaden, die spielen alle innerhalb von, lass mich lügen, 5 Punkten. Und da geht es um Aufstiegsplätze. Um 2 Aufstiegsplätze, wenn du etwas verwirklichen
willst. Ja, und dann soll uns bitte unser Gott-Trainer Capretti erzählen, dass die Fans sowieso nur Scheiße erzählen, weil sie nur das Ergebnis anschauen. Weil sorry, schau dir das an. Ja? Ist mir egal, ob du 1-0 verlierst oder 4-3 verlierst oder was auch immer. Das ist doch nicht euer Ernst, Elfter.
Ja, und also man muss ja schon auch bei dieser Aussage nochmal die Frage stellen, also glaubt er wirklich, dass gestern bei diesem Spiel gegen Freiburg auch nur einer im Stadion war, der nur auf Ergebnisse schaut? Also wer nur auf Ergebnisse schaut, der kommt doch schon lange nicht mehr.
Ja, 3000 Leute kommen, weil sie was mit dem Verein zu ernst meinen. 1500 Leute waren da, weil es Freikarten und Freiburg ab. Und 4500 Leute haben richtig schöne Scheiße wieder gesehen. Das ist ja vielleicht auch nochmal dazu gesagt. Wir haben es ja vor 5 Mal gesagt, ja, was war das letzte Heimspiel, an das ihr euch erinnert, wo ihr sagt, das ist geil. Das ist geil, das will ich sehen. Deswegen komme ich her, das ist ein geiler Verein. Was war das? Das letzte Heimspiel.
Ja, in dieser Saison keins und letzte Saison auch keins.
Genau, und dann war Corona dazwischen. Ja, das letzte ist wahrscheinlich 5 Jahre her. Also das ist nicht übertrieben. Weil das haben wir ja auch gesagt. Wir hatten Siege in der Hinrunde zu Hause, die waren nicht überzeugend. Und die waren ein lauer Scheiß. Und ich dachte, okay, passt schon. Und wir hatten echt nicht viele Siege. Und wir haben auch letztens, jetzt gab diese Saison, für mich gab es 2 Spiele, von denen ich sage, das ist geil, das will ich sehen. Das war Osnabrück auswärts und das war 60 auswärts. Das waren beide Spiele, wo ich dachte, hey, so wie die
auswärts. Und Dortmund auswärts.
Dortmund mit Abstrich. Ja,
ja, Dortmund
war okay. Und natürlich Saarbrücken auch. Also Saarbrücken bin ich zumindest mit was Positivem rausgegangen, auch wenn ich genauso viele negative Gefühle während des Spiels erlebt habe.
Aber gelitten hast du ordentlich.
Ja, natürlich. Aber da sieht man ja auch wieder, was wir vorher gesagt haben, wie sehr du als Ingolstädter eigentlich offen dafür wärst, dich begeistern zu lassen. Und dann darf auch mal was Negatives passieren. Und das hast du selbst gestern noch bei dem Spiel gemerkt, als Dumbuya nach seiner Einwechslung irgendwann da mal irgendwie auf der Außenbahn den Ball erobert, wo nochmal kurz irgendwie so eine Euphoriewelle durchs Stadion schwappt und dann dribbelt er sich fest und die Euphoriewelle ist wieder verschwunden. Aber dieses Ingolstädter Publikum, das immer so hingestellt wird, als würde es immer alles negativ sehen, das wäre schon begeisterungsfähig. Man muss halt nur auch mal was anbieten.
Ja, es wäre vor allem einfach. Ich sage, das 60-Auswärtsspiel ist jedes Mal, das ist mein Beispiel. Dumbuya tritt den halt aus dem Leben und alle denken, du bist der geilste Spieler, den ich je gesehen habe. Ist mir scheißegal, dass du kein Tor schießt, dass du nichts triffst. Aber wenn du den 60er noch einmal so wegflaggst, dann hänge ich dein Trikot irgendwo auf. Ja?
Und bei Preisinger siehst du das nicht.
Also diesen Preisinger-Pass. Weißt du, der Preisinger, muss ich einfach sagen, der früher war das mal ein Brecher, ja. Jetzt spielt er Gottpässe.
Nein, ich meinte eher die Preisinger-Aktion gestern.
Gegen Freiburg?
Nee, weil ich zum einen 0 Grad Groll gegen Freiburg 2 hege und zum anderen, das war ja auch kein geiler Einsatz, sondern das war einfach nur, der Ball ist Kilometer weit weg und der versucht ihm die Karriere zu beenden. Das war nicht cool, das war einfach nur ein scheiß Attentat.
Ja.
Das ist vom Beister damals gegen 60, das Attentat, ja. Das war auch cool. Weil es irgendwie hoch weggegrätscht war. Aber das Ding ist, der Junge ist 19, den er da umtritt. Also, das musst du dir mal denken, der spielt gegen die U21 von Freiburg und der tritt ihn mit offener Sohle in die Achillessehne sehen. Das ist nicht witzig. Er war bei jedem Kampf, das ist nicht lustig. Und nachher nochmal, der muss zwar lastig. So. Okay. Sorry, jetzt, jetzt muss ich kurz überlegen, wie wir es diesen Turn irgendwie schaffen, weil wir, sorry nochmal, dafür ist es unglaublich drehen, aber ihr merkt, wir sind einfach irgendwie auch, wir reden nur aus der Emotion raus und da ist überhaupt nichts durchdacht.
Was wir am besten können.
Ja, es sind ja irgendwie jetzt ein paar Dinge passiert jetzt mit dem Spiel. Also wir haben jetzt dieses Spiel gestern gegen Freiburg, war irgendwie mal wieder für den Zuschauer, der da hinkommt, wirklich kein Leckerbissen. Und am Ende verlierst du es und ich glaube, wir sind uns irgendwie auch alle einig, ja, das musst du da nicht verlieren. Das war nicht das schlechteste Spiel der Saison, definitiv nicht.
Aber es ist am Ende dann schon ein Bild, mit dem du auch schon immer gerechnet hast. Also, dass du es am Ende kassierst, passt schon in das Gesamtkonstrukt des FC.
Genau, es hat niemanden gewundert, glaube ich. Man hat irgendwie Reaktionen gemerkt, irgendwie alle waren so, ja, da ist es endlich. Es war vor allem wieder ein Freistoß, es war wieder ein Ding, wo halt, klar, in dem Fall war es definitiv kein Funkfehler, aber wo Ding auch wieder so war, wo ich denke, ein guter Torwart sieht vielleicht da anders aus, versucht wenigstens den Ball noch zu klären
und nicht nur ins Tor. Dass er sich aber so ein bisschen schon auch selber reinlegt.
Ja, aber es war auch maximal unglücklich.
Also von allen Toren, die wir unter Gabretti kassiert haben, gab es da schon einige, die...
Ich meine, da war bestimmt 5, 6, 100%ige Torwartfehler von mir. Das war einfach nur unglücklicher Scheiß. Aber irgendwie haben alle gedacht, ja, da ist es endlich.
Ja, lass mich ganz kurz noch einhaken. Ja. Einen Satz dazu, weil ich fand die Stimmung im Stadion sehr, sehr merkwürdig. Klar, du hast kaum Gästefans gehabt, deswegen hast du nicht diesen... Du kassierst ein Gegentor und hörst diese aus der Entfernung irgendwie den Torjubel von denen... Aber es gab keinen einzigen Pfiff gefühlt in dieser Situation, was einfach diese, ja, jeder hat sich irgendwie so angeschaut, das war so eine Mischung aus Schockstarre, Bestätigung, was auch immer, aber also einfach eine Stimmung, finde ich, die gar kein gutes Zeichen ist in einem Fußballverein. Das ist
wie immer.
Also meistens ist Wut immer ein besseres Zeichen als...
Ich glaube, da kann man auch nochmal gleich zu, dass es eine ganz wichtige Facetten sind. Und in dem Moment, aber wir verlieren dieses Spiel, ja, naja, 9-0 wäre es gewesen, aber fast schon. Und wenn man jetzt, wenn wir das Thema Ansprüche wieder mit irgendwie mit reinnehmen, dann ist es halt wieder viel zu wenig gewesen, aber das klammern wir mal irgendwie aus. Nur jetzt knallt es halt dann nach dem Spiel mal wieder gut, also so wie es wirklich lange, lange nicht geknallt hat. Also zum einen mit, kannst du ja gerne gleich noch mehr zu sagen,
mit einem großen Folienbanner.
Großen Folienbanner, also sagst du, kannst du ja gerne selber irgendwie.
Ja, ich glaube, viele Sachen kommen dann zusammen. Du hast ein riesiges Folienbanner mit einer Message, ihr macht unseren Verein kaputt, das denke ich schon alleine für sich spricht. Hast dann eine Kurve, die ja auch mal ihren ganzen Wut, den sie vielleicht davor beim 0-2 sich gezeigt haben, auch mal bereit ist rauszulassen, auch mal rauslässt, was ich glaube, was sie, ja, der Süd durchaus auch mal zugestanden ist, weil wir doch auch aus den Wochen davor schon versucht haben, irgendwie mit zusammenzustehen und selten krasse Reaktionen gezeigt haben. Klar, wir haben da wollte ich noch drauf raus, immer wieder Reaktionen gezeigt, also wir haben auch mal.
Ich glaube, ich hake kurz ein. Also ja, ich glaube, wollte drauf, weil es sind, glaube ich, zwei Sachen, die da irgendwie ganz interessant sind. Also eine ist, ich glaube, jeder, der jetzt nicht so oft im Stadion war und dann irgendwie das jetzt sieht, hat irgendwie, denkt sich vielleicht eher, what the fuck? Also warum gehört man nichts? Und warum kommt jetzt dann irgendwie ein Riesenbanner, das aussieht wie Beerdigung des Vereins in Pechschwarz mit ihr macht unseren Verein kaputt, mit wirklich auch direktem Ansprache an Malte Metzelder, mit Forderung des Rücktritts und so Geschichten. Und das zweite ist interessant. Das eine ist, dann kommt man dann nachher zu, irgendwie die Reaktion. Und die andere ist, wo du da gerade schon mal drauf willst, irgendwie die Herleitung. Weil ich glaube, viele denken sich irgendwie so, ja, gut, die spielen irgendwie seit 5 Jahren scheiß Fußball. Das ist auch einfach so. Und dann ist irgendwie, hört man immer nichts. Also es hat ja dieses Jahr nicht einmal geknallt vorher. Ja, das ist wirklich nicht so, dass man nach dem Spiel irgendwie große Auseinandersetzungen irgendwie zwischen Mannschaft und Fans gesehen hätte. Und gefühlt ist das, glaube ich, für viele so Schalter von 100 oder von wenig auf komplette Eskalation.
Aber für Außenstehende.
Genau, für Außenstehende. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, wenn man halt einfach auch nochmal drüber redet, dass ja, also was natürlich auch einfach so die Beweggründe sind. Zum einen, nein, dass man möglichst lange in der Mannschaft sowieso stand, andere das halt anders sieht als vielleicht so der gemeine Fan, der halt mal kommt und dann auch vielleicht kurz pfeift und dann ist danach wieder glücklich. und zum anderen eben auch, dass auch Dinge vorher passiert sind, die jetzt keine Eskalation waren, aber die deutliche Zeichen waren und die auch durchaus eine Kommunikation und ein Zeichen an die Mannschaft waren. Und sorry, dass ich jetzt wieder so lange ausruhe, aber da wird es, glaube ich, spannend.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir kommen aus 2023 sportlich beschissen raus. Und dann baut sich natürlich irgendwie auch eine gewisse Dynamik auf, wo jetzt die Kurve sicherlich nicht mehr die größten Erwartungen rein sportlich hat, aber natürlich präsent ist mit dem, was sie von der Mannschaft erwartet, was kaum bis gar nicht erfüllt wurde. Ich glaube, wir stehen vor Saarbrücken schon an einem komischen Punkt irgendwie, wo du dir denkst, ja, jetzt mit einer Niederlage könnte dann schon nochmal irgendwie explodieren die Stimmung. Holst dann aber 3 Punkte, holst dann das Unentschieden daheim gegen Essen, wo sich ja dann aus meiner Sicht ein bisschen die Stimmung, ja, zum Teil in so ein Positives verwandelt hat, weil du hast da jetzt ein paar Punkte geholt, das könnte jetzt ein Aufschwung sein, die aber aus meiner Sicht zumindest der großen Gesamtsituation ein bisschen überblendet haben, dass wir doch eigentlich scheiße waren und die 4 Punkte irgendwie geholt haben, aber nicht verdient geholt haben.
Aber es gab ja auch vorher schon Reaktionen. Also es ist ja, auch wenn sie nicht laut waren, im Grunde muss man vielleicht auch sagen, dass vor den Punkten...
Genau, vor Saarbrücken, ja. Die Reaktion gegen Oldenburg, ja klar, als die Süd zur 70. Minute oder zum 4-1, sagen wir so, zum 4-1 ihre Sachen zusammengepackt hat, zwar präsent war im Block, aber dann auch relativ zeitnah zum Spielende ja die Tribüne auch verlassen hat. Es gab Gespräche mit Spielern, es gibt immer Gespräche mit Verantwortlichen, in denen du natürlich signalisieren willst, dass wir zusammen stehen. Und dann hast du das Spiel in Wiesbaden, wo du wieder auf die Fresse kriegst, wo du wieder ein Scheißbild abgibst und hast dann ja wohl so den Endpunkt in der Diskussion mit Butler, die dann ja kaum positiv, die dann nur negative Emotionen rüberbringt, wo die Stimmung unfassbar schlecht ist. Man hat es ja gestern auch irgendwie bei der Einwechslung von Butler zum Teil gehört.
Ja, ich glaube, du musst es wenn man eh drüber reden und wenn du es ansprichst, muss man es, glaube ich, ein bisschen ausführen, wahrscheinlich.
Ja, ich glaube, bevor wir auf die Butler-Nummer kommen, die muss man auf jeden Fall den Hörerinnen und Hörern wahrscheinlich erklären, weil die wenigsten dann letztendlich in Wiesbaden dabei waren, muss man, glaube ich, halt schon nochmal so ein bisschen weiter schnell auch sagen, dass wir natürlich immer eigentlich, ich glaube auch gerade wir beide, bemüht darum sind, eben nicht sofort die Konfrontation zu suchen, sondern das Gespräch zu suchen, auch negative Bilder zu vermeiden. Also Stichwort auch zum Beispiel das Derby letztes Jahr, was ja auch ein absoluter Tiefpunkt war. Aber auch da haben wir sicherlich nicht irgendwie eine Konfrontation gesucht vor Fernsehkameras.
Ja.
Und auch das, und das kriegt man, glaube ich, auch eben wenige eben mit, wie du gerade schon angeklungen hast. Ja, es gibt sehr, sehr viel Austausch hinter den Kulissen. Wir sind mit der Mannschaft in Kontakt, wir sind mit vielen Verantwortlichen auch in Kontakt. Und das, was gestern im Endeffekt passiert ist, halt einfach immer die absolut letzte Möglichkeit ist, um davor immer alles im Dialog zu finden. Das ist, glaube ich, halt als Einleitung erstmal wichtig noch.
Auf jeden Fall, was aber auch dann sowas an so einem Spieltag wie gestern aus der Dynamik einfach passiert, dass eben sowas auch mal in der Öffentlichkeit passiert und du nicht zum 50. Mal mit Spielern und Verantwortlichen reden kannst, weil du dir halt im Endeffekt ähnliche Floskeln anhörst.
Ja, und du halt auch in der Kurve natürlich unterschiedlichste Strömungen hast und im Endeffekt immer nur zu sagen oder Leute zurückzuhalten, die vielleicht viel früher das schon suchen würden, naja, irgendwann kannst du es auch nicht mehr und willst du es auch nicht mehr, weil du ja selber siehst, dass das alles zu nichts führt, irgendwo Ansprache zu halten, Dinge im Ruhigen zu klären, weil einfach nichts zurückkommt.
Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, das ich vorher auch gesagt habe. Also der Normalo-Fan, das ist nicht negativ, sondern einfach der halt einfach ins Stadion geht, der reagiert halt anders. Der pfeift halt dann früher mal, der fühlt sich früher irgendwie scheiße und dann findet es irgendwie besser. Aber das ist genau, was du sagst, ist ganz wichtig. Das, ich meine, ihr seid vorhin einfach extrem tief drin, weil das ist halt normal. Aber dass man halt sagt, es wurde ja sehr lange der Schulterstoß gesucht, offentlich gesucht. Es wurde nach jedem Scheißspiel irgendwie nochmal gepusht. Auch da war man sich vielleicht mal irgendwie gegenseitig so ein bisschen angestachelt, was immer. Aber es wurde immer gezeigt, es ist immer noch Wille da, halt zusammenzustehen. Und deswegen sind diese beiden Geschichten, das ganz kurz angerissen, mit dem Block verlassen, auch nach dem Spiel, halt eigentlich extrem starke Signale und extrem starke Zeichen, weil eigentlich immer die Südtribüne, also die Szene, nach jedem Spiel da war und immer mal euphorischer, mal wieder euphorisch halt einfach den Schulterschluss gezeigt hat. Aber dieses Verlassen des Blocks zum einen gegen Dortmund 2, zum anderen gegen Osnabrück, nach dem Spiel, bevor die Mannschaft zur Kurve kommt, ist stummer Protest. Aber eigentlich, wenn man sich da eher auskennt, vor allem in der Dynamik, wie schon sagt, es gibt viel Kommunikation, ist das ein sehr, sehr deutlicher Zeichen. Und wer das auch als Spieler nicht versteht, der hat den Schuss halt dann auch irgendwo nicht gehört. Und aber das ist für mich ganz wichtig, glaube ich, für die, die sich nicht so richtig drin sind, zu verstehen, dass diese beiden Situationen, die viele vielleicht auch gar nicht sehen, weil sie ja gar nicht so geile Bilder fürs Fernsehen irgendwie rausbringen, weil man ist es auch vielleicht im Stadion einfach schon weg, das waren extrem starke Warnsignale. Und wie vorher schon sagt, auch das, was du mal meinst, ist so diese Ruhe vor dem Sturm in dem Fall schon gewesen. Und das, was jetzt dann nach dem Freiburg-Spiel passiert ist, ist dann irgendwann einfach nur der Tropfen. Da ist halt der Tropfen, der es fast zum Überlaufen gebracht hat. Und an dem Punkt wird es dann halt wirklich absurd, das, was dann passiert ist, weil da kommen wir vielleicht auf die Reaktion. Weil, das ist die Frage, ob wir was einordnen dazu, bevor wir zu den Reaktionen gehen.
Ich glaube, viele Reaktionen sind womöglich auch immer einfach aus den Gruppen der Südtribüne raus oder im Internen passieren solche Sachen. Aber bei sowas wie Freiburg 2 gestern, wenn dann du als Gruppe vorangehst und sowas machst, schließen sich auch ganz viele, in Anführungszeichen, normale oder unorganisierte Fans an. Und das Ganze wird halt viel dynamischer und viel größer, wie jetzt so eine Reaktion, die du von einer Gruppe oder die von einer Gruppe ausgehend. Das habt ihr gestern auch gesehen. Wenn jetzt irgendwie Gruppen mit Spielern reden oder verantwortliche Leute der Südtribüne mit irgendwelchen Spielern reden, dann ist das eine. Aber wenn die komplette Tribüne dann am Ende des Tages irgendwie an so einer Aktion teilnimmt, ist es schon nochmal ein ganz anderes Bild und auch lauter und facettenreicher, was das Ganze angeht.
Und man muss ja auch sagen, weder ihr als Gruppe noch sonst irgendwie abgestimmt war davor, dass sich das Ganze auf Malte Metzelder einschießt, sondern das ist komplett aus der Dynamik dieser Situation raus.
Absolut.
Geschehen.
Ja, und es irgendwie so einen Konsens gibt. Also natürlich kann man da dann inhaltlich über alles diskutieren, aber wenn es da ist, aber es zeigt halt einfach, dass da viele Dinge fehlen. Metzelder kommt gleich noch dazu. Aber was ganz wichtig ist, glaube ich, was du da auch indirekt gesagt hast, ist, ihr fungiert halt in dem Moment einfach auch als kanalisierende Kraft. Also vorher bringt man dadurch, dass einfach wenig Unruhe aus der Szene rauskam, dazu, dass halt auch wenig von der Südtribüne irgendwie sich aufschaukelt. Also da gibt es natürlich vereinzelte Pfiffe, aber da ist ja vorher auch wenig passiert, weil sich halt eben der Kern nicht dagegen erhoben hat. Und in dem Moment, in dem halt der Damm bricht, dann merkst du halt, dass, wie groß die Unzufriedenheit ist.
Ich will zumindest nochmal erwähnen, nicht öffentlich gegen die ganze Nummer erhoben hat, sondern das eher immer versucht hat, weil wir, glaube ich, auch in der Vergangenheit gelernt haben, dass es nicht immer der beste Weg ist, das Ganze öffentlich und irgendwie mit der Linken zu machen, hat man schon versucht, das Ganze mit den Leuten direkt zu klären, weil wir da auch die Möglichkeit bekommen haben, in den letzten Jahren eben da offene Türen einzulaufen oder einzutreten und den Kontakt mit diesen Leuten zu bekommen.
Ja. Und ich glaube, jetzt ist aber auch dann der Punkt, wo man halt dann auch nochmal fragen muss, gab es denn gestern zum Beispiel auch ein Gesprächsangebot für Malte Metzelder?
Genau, es gab auf jeden Fall mehrere Gesprächsangebote für Malte Metzelder, die er aber sehr bewusst nicht angenommen hat. Also ich glaube, seine Reaktion nach dem Spiel war dann irgendwie eindeutig, wo er nicht zur Tribüne kommt, sondern am Mittelkreis verharrt hat. Dann sein Interview in Magenta, wo er, wenn er beraten wird, sehr schlecht beraten wird, wenn er nicht beraten wird, einfach ein Idiot ist, aber wenn die Leute dich halt fordern aus der Tribüne raus und du zeigst halt keine Eier und bist halt nicht bereit, dich zu stellen und auch nach dem Spiel dich nicht zu stellen, dann gibt es ja schon ein gewisses Bild ab.
Da kommen Facetten rein. Also das ist jetzt, glaube ich, auch wichtig, weil deswegen haben wir vorher, glaube ich, auch ganz gut schon drüber geredet, über dieses Thema, auch wenn wir es nicht können, fachliche Bewertung. Also die Kaderplanung im Sommer haben wir drüber geredet. Ja, okay, wir sind dann irgendwie Winterausfällt. Aber was in dem Fall jetzt halt hier richtig backfired, ist genau das, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Ich muss sagen, ich war immer total froh, dass Malte Metzelder quasi in diese Situation geht. Weil ich mir dachte, ja cool, irgendwie einer aus dem Verein, der da war vorher irgendwie, das kann eine Identifikationsfigur sein und so Geschichten, bla bla bla. Wie wir uns das, glaube ich, immer vorstellen. Aber er hat es halt null angenommen. Also er hat ja nie irgendwie versucht, sich so positionieren, irgendwie Fannähe irgendwie zu zeigen, irgendwie sich da identifizieren, weil dann hätte man halt in diesem Moment zum einen einen anderen Draht, zum anderen einen anderen Kredit und die Reaktion, die jetzt dann halt darauf folgt, ist eigentlich fast ja irgendwie logisch darauf, auf das bisherige. Also bisher hat es ihn irgendwie sich nicht gejuckt, sich so zu positionieren. Und dass er dann jetzt in der Eskalation nicht das Gespräch sucht, wundert mich fast nicht mehr. Aber dass jetzt eigentlich in dem Moment fast alle Brücken abgebrannt sind, also werdet ihr es noch mehr? Also für mich ist das so ein Ding, yo, ich habe vorher immer gedacht, ich halte mich zurück mit irgendwie mit Zelda-Kritik, aber die Reaktion, wie du es auch schon sagst, also dieses, hey, ich merke gerade, die schießen sich voll auf mich ein und ich setze mich auf die Trainerbank und schmolle, das ist für mich, okay, sorry, jetzt vorbei. Also das, was soll da passieren in der
Zwischen- Ich glaube, du hast halt damit eine Situation geschaffen, die du kaum mehr retten kannst,
genau.
Weil wenn du dann gefordert wirst, dann erwarten halt die Leute am Ende des Tages auch, dass du irgendwie dich zumindest mal Richtung Zaun bewegst und da deinen Mann stehst oder zumindest das erklärst, für was du halt auch am Ende des Tages verantwortlich bist. Wenn du das aber nicht machst, bist du an dem Punkt, wo du dir halt irgendwie dann die Frage stellen musst, wie kannst du das denn noch retten?
Genau, und vor allem ist es, er ist ja auch in so einer blöden Situation, muss man auch ehrlich sagen. Ein Stürmer schießt ein Tor, ja, und schießt noch ein Tor, schießt noch ein Tor, ist irgendwie, ja, okay, schießt noch, aber wie will er es retten? Ja, also, was soll er machen? Zum einen fachlich, was auch immer, um aus der Scheiße wieder rauszukommen. Für mich ist das ist sehr tief in der Scheiße. Also, da kann eigentlich gar nicht mehr so viel passieren.
Ja, also ich sehe auch da jetzt nicht, wie man den Zug nochmal irgendwie retten kann. Der ist abgefahren, aus meiner Sicht. Aber ich bin so ein bisschen zwiegespalten bei der ganzen Diskussion, ob er sich da ja vor die Kurve stellen muss, und du weißt selber, wie es ist. Es ist sehr, sehr unsachlich in dem Moment und
absolut.
Du wirst da beschimpft und so weiter. Deswegen,
aber mir ist halt wichtig, dass er die Möglichkeit... Aber wenn du dich in der Kurve stellen willst, da muss man ja auch erwähnen, dass er auch nach dem Spiel nochmal das Angebot bekommen hat.
Darauf wollte ich gerade raus, dass er eben die Möglichkeit gehabt hätte, auch das relativ kurz, ich meine, es waren Leute im Innenraum und so weiter, denen man sagen kann, Leute, nicht hier, sind wir wieder bei der Macht der Bilder und so, lass uns das draußen irgendwie klären und so. Auch das, also finde ich halt einfach nicht ideal, und dann kommt auch wieder ein bisschen die Historie rein. Er ist jetzt auch nicht derjenige gewesen, der großartig Interesse daran hatte, in den letzten Monaten sich ein ordentliches Verhältnis aufzubauen. Auch das wäre ja was in der Situation ihm hilft, wenn er ja einfach ein anderes Verhältnis zu den Leuten gesucht hätte.
Genau.
Identifikationsfigur, weil früherer Spieler hin oder her. Dafür hat er sich in der Position jetzt auch nicht wirklich eingesetzt. Und dann ist es aber, dann fällt es auch da schon wieder allein zurück, dass eben auch Leute, zu denen ich mich definitiv auch zähle, die ja dann irgendwie versuchen, vielleicht Sachen noch zu bremsen, auch jetzt nicht wirklich für ihn in die Bresche springen und sagen, Leute, lasst mal oder lasst uns das irgendwie anders machen, das hat er nicht verdient. Ich finde trotzdem, dass es irgendwo dann ja unwürdig geworden ist, dann als irgendwie dann beim Interview Leute auf den Zaun springen und so weiter. Das finde ich ist was... wo ich mich immer noch schwer tue, zu sagen, das war jetzt ein ruhmreicher
Tag. Aber das ist die Dynamik.
Die du ab einem gewissen Punkt nicht mehr aufhalten kannst,
genau.
Weil eben das dann schon auch daraus resultiert, dass die Südtribüne ihn fordert, er nicht kommt, die Leute sind unzufrieden, weil sie ihn eben jetzt vor sich haben wollten, er kriegt es aber eben nicht hin, stellt sich dann unglücklicherweise wahrscheinlich auch für ihn 10 Meter vor die Süd und muss natürlich über Magenta geben, in dem dann offensichtlich für alle klar ist, dass ja, es gab Metzeler-Ausrufe auf jeden Fall deutlich zu hören. In einem Interview sagt, kann ich jetzt eigentlich nicht hören, obwohl er vom Moderator oder dem Kollegen von Magenta auch zweimal darauf hingewiesen wurde, gibt halt am Ende des Tages auch heute irgendwie einfach ein Scheißbild ab.
Ja, es gibt ein Scheißbild. Ich finde aber ganz wichtig einfach, dass du es halt einordnen. Weil es ist genau, wenn du sagst, wenn du es nur anschaust und siehst nur das Ding, was ist eigentlich für Assis ungefähr. Ja, aber deswegen finde ich es ganz gut, dass man halt diese Hintergründe hat. Ich würde auf den nächsten irgendwie eingehen, weil Capretti hat auch alles andere als irgendwie ein gutes Bild abgegeben, aus diversesten Möglichkeiten. Zum einen gibt es halt erst diesen Mannschaftskreis, der erst schon aufreizend lange gedauert hat, wo man schon gedacht hat, ja, umso länger wir warten, vielleicht geht ja wer. Und dann geht die Mannschaft, also schleicht die Mannschaft halt irgendwie so schon mehr oder weniger geschlossen, Richtung Tribüne, okay, soweit so fair. Und ein Capretti bleibt erstmal irgendwie auf Abstand. Und ganz interessant, was ich nämlich vorher irgendwie gar nicht auf dem Zettel hatte, Martin Nutz schon gesagt, dass er irgendwie noch im Brückenspiel recht gern dabei war beim Feiern vor der Kurve. Bei dem Ding aber erstmal auf Abstand bleibt, dann aber doch irgendwie dann sich mal genötigt fühlt, auch hinter die Mannschaft zu schleichen, wo ich auch gedacht habe, also Sorry, also jemand, der hier groß die Fresse aufreißt, vorher schon von, wir spielen jetzt den tollsten Offensivfußball, wir sind die geilsten, und dann nachher in Interview, in Pressekonferenz kommt, auch nochmal extrem die Fresse aufreißt, der zeigt da aber auch erstaunlich wenig Rückgrat irgendwie in dem Moment. Das war so ein bisschen dieses Reden. Also ist ja jetzt auch, also ich bin jetzt 6 Spiele da, habe ich ja nicht, also ich mache den Verein ja nicht kaputt, so ungefähr, so kam mir das irgendwie vor. Und das war das eine, wo ich dachte, boah, Alter, also null Respekt mehr für diesen Trainer, wenn er schon so reagiert in dem Moment. Und dann gibt es auch das Magenta-Interview danach, bei dem er schon, wo man vorher noch gehofft hat, ja, er erzählt es jetzt im Affekt, irgendwie dann Geschichten erzählt von, ja, die, ja, ich kann verstehen, dass die Fans so aus sind, aber die können das eh nicht fachlich und sachlich einordnen, das kann ich auch nicht von ihnen verlangen. Die schreien jetzt ihre Emotionen.
Die sehen das nur das Ergebnis.
Genau, die sehen nur das Ergebnis. Und dann finde ich es ganz krass, weil das ist genau, was ich vorher gesagt habe. Weil das sagt ja in sich, okay, die fanden das Ergebnis jetzt scheiße und deswegen finde ich halt, das wäre vorher gesehen, wie der Weg war, wie die Szene halt quasi kommuniziert hat, wie lange sie hinter der Mannschaft stand, wie dann halt irgendwie stummen Protest gibt, wie es Kommunikation danach gibt. Und dass es dann halt knallt, das zeigt halt einfach so krass, dass er entweder überhaupt nichts verstanden hat oder komplett verblendet ist. Weil wenn du das behauptest, dann kannst du das vor der Kamera vielleicht sagen, für diejenigen, die nicht wissen, was passiert ist. Aber ich finde es eine absurde Beleidigung der Südtribüne, das zu behaupten. Vor allem vor dem Hintergrund, wie wir vorhin gesagt haben, wie das passiert ist, wie dieser Weg war. Das fand ich schon, da habe ich mir gedacht, okay, in dem Moment ist eigentlich auch da verbrannte Erde. Zu dem also auch gesagt. Und dann, weiß ich, wie lange später ist das, 20 Minuten diese Pressekonferenz später, erzählt er die gleiche Scheiße nochmal. Erzählt nochmal davon, ja, die Fans können das eh nicht einordnen, das kann ich von ihnen noch nicht verlangen. Ich verstehe auch, dass die da jetzt schreien. Ja, aber es sind ja alles Vollidioten. Und ich meine, warum macht ihr das? Sag es mir.
Das ist eben das auch, was ich mir denke, okay, gut, ein Fleischuss lasse ich ihm sogar noch in diesem Magenta-Interview, wo ich mir denke, na gut, ist jetzt vielleicht unglücklich formuliert, aber sich dann in der Pressekonferenz hinzustellen und wirklich der Meinung zu sein, dass das jetzt die kluge Antwort auf diese Fragestellung ist, das finde ich schon sehr gewagt. Und also man muss halt auch sich schon mal die Frage stellen, was wäre passiert, hätte das in Dresden gesagt? Also,
ja, da hätte er ungefähr eine Stunde Zeit gehabt, die Stadt zu verlassen.
Ja. Ja.
Also wirklich, also das ist halt auch, was man immer noch sagen muss. Also, was für ein unglaublich ruhiges Umfeld, das haben wir erstmal auch gehört, hast du in Ingolstadt? Ja, das hat man auch einfach der Szene zu verdanken, dass es so lang so ruhig ist. Und natürlich auch denen zu verdanken, dass du nur 3000 Zuschauer im Stadion hast. Und dann aber sich zusätzlich zu erdreisten, halt so einen Scheiß zu erzählen. Und man muss, ich weiß nicht, vielleicht sagt er heute, wenn er sich das nochmal anguckt, boah, fuck, was habe ich da gesagt? Hoffe ich, ja, also hoffe ich. Also dann frage ich mich, also eigentlich muss ich sagen, erwarte ich irgendwann nochmal zumindest eine fadenscheinige Entschuldigung dafür, weil das ist, das zweimal zu sagen, ist wirklich einfach nur, hey, komm, ihr blöden Wichser, ja, es gab Freibier, es gab Freikarten, wenn ihr jetzt noch einmal die Fresse aufreißt, hey, ich weiß gar nicht, was ihr wollt, bleibt doch zu Hause. Hätte, das ist das Nächste, was er sagen könnte. Bleibt doch einfach zu Hause, wenn es euch nicht passt, ungefähr.
Aber kann man von so einem Trainer nicht auch gewisse Professionalität erwarten? Ich meine, wenn er das 5 Minuten nach dem Spiel sagt, ist es das eine.
Genau.
Ist schon dramatisch schlimm, aber ist es eine. Aber wenn er das Ganze ja deutlich länger danach im Interview nochmal sagt und auf der Pressekonferenz nochmal sagt, es ist ja einfach nur noch traurig, oder ein Armutszeugnis.
Ja, aber das erwarte ich auch von der Medienabteilung, dass die zumindest dann eben sagt, ja, auf der Pressekonferenz könnte man das vielleicht irgendwie so und so eher sagen.
Ja.
Also, dass die Frage kommt, ist ja völlig offensichtlich.
Ja, und es kam ja nicht aus, genau, da kam es ja nicht mehr aus dem Affekt. Man muss ja dann...
Das war das, was ich versucht habe einzuordnen.
Ja, das ist ein Gott für Sterne, aber den muss man ja noch positiv, also wirklich sehr positiv zu halten, dass er vorher tatsächlich nach dem Spiel noch 2 sportliche Fragen stellt, bevor er den Finger in die Wunde legt. Ich hätte da als Donau-Reporter erstmal gesagt, Guido, warum machst du den Verein eigentlich kaputt? Aber das ist unprofessionell, unreflektiert, das ist wie vorher, es ist einfach todesnaiv. Also sorry, wenn er das wirklich glaubt, dann kann ihm niemand mehr helfen. Wenn er das nur als Schutz irgendwie vor sich schiebt, dann ist es halt einfach schlecht reflektiert. Wenn er das wirklich glaubt, dann hat er echt ein Problem. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich muss sagen, ich war vorher, irgendwann habe ich es mal geschrieben, Martin, das war vor ein paar Spielen, ich bin 100% bereit, ihn komplett zu abzukulten, weil ich ihn ursprünglich mal irgendwie ein bisschen sympathisch fand, weil er so naiv war. Und war aber auch 100%ig bereit, ihn komplett zu hassen. Und ich muss einfach sagen, nach dem Spiel, nach dieser Aktion, nach diesem Quest, ist das für mich auch alles verbrannt. Also für mich gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder der fliegt jetzt tatsächlich in den nächsten Spieltagen noch, oder wir würgen diese Saison zu Ende und dann fliegt er.
Aber komm, da stellen wir die Frage doch. Wie lange bleibt er denn noch?
Genau, also das ist jetzt wieder, wie kann man jetzt damit realistisch weitermachen? Also es ist vielleicht nicht mal unbedingt die Frage, was glauben wir, sondern also wie kann man jetzt hier weitermachen gerade? Also ich weiß nicht, wie das aufgenommen wird vom Verein. Das ist jetzt echt die Frage. Also gibt es jetzt Reaktionen darauf? Oder ist es wirklich so, Gott sei Dank ist englische Woche und wir können uns in Spiele flüchten? Weil ehrlich gesagt, das Metzelder-Ding ist verbrannte Erde. Die Capretti-Reaktionen sind unter aller Sau und die brauchen eine Reaktion außerhalb von wir spielen jetzt Gott sei Dank englische Woche. Heißt, wie geht's weiter? Was muss passieren?
Aber die englische Woche ist doch eigentlich ein ganz guter Punkt, wo du ja allen noch mal ein bisschen Zeit gibst, weil die Rechtfertigung seiner Position nach hoffentlich nicht, aber womöglich zwei Niederlagen jetzt gegen Mannheim und Dresden. Welche Argumentationsgrundlage hast du denn an einem Dienstag nächste Woche noch, um zu sagen, Capretti ist unser Mann? Also musst du dann nicht vielleicht schon langsam wieder drauf gucken, einen Trainer zu finden, der dich hoffentlich in der dritten Liga hält und nächstes Jahr uns trainieren will und jetzt schon mal die Mannschaft kennenlernen kann?
Ich habe keine Antwort darauf. Wirklich nicht.
Aber dann würde ich sagen, dann stelle ich, also ich habe, meine Antwort darauf ist auch, also für mich wäre es schnellstmöglich loswerden. Das ist vorbei. Also das ist genau wie mit Metzelder gerade sagt. Also wir haben lange und breit überredet, Martin, und ich weiß genau, wie du siehst, wie wir es sehen, irgendwie über Kontinuität. Aber das, was da passiert ist, das ist abgestorben. Das ist tot. Da brauche ich nichts aufbauen
drauf. Aber dann ist doch genau der Weg, dass du nächste Woche Dienstag nach womöglich zur Niederlage sagen musst, okay, ich gucke mich, also vielleicht nicht sofort Capretti entlassen, weil du interimsweise vielleicht nichts Gutes findest, aber dich dann auf jeden Fall hinsetzt und guckst.
Sala durch, raus,
weg. Genau, hinsetzt und guckst, wen kann ich denn langfristig an diesem Verein binden oder welche Trainer gibt es denn? Und das gleiche auch mit einer Position von Malte Metzelder.
Ganz ehrlich, ich sehe auch, also unabhängig ist irgendwie, klar, jetzt ist irgendwie sportlich ein bisschen abhängig von den nächsten beiden Spielen. Also ich glaube, wenn die nächsten beiden Spiele verloren werden, würde ich einfach sagen, schmeißen raus, lass irgendjemanden, lassen U21 irgendwas, lass Sabrina das interimsweise übernehmen, lass diese Saison zu Ende wirken und dann schau mal in Ruhe für nächstes Jahr. Ich würde dann tatsächlich, wie du schon sagst, es ist nicht so einfach jetzt zu sagen, hey, wir suchen uns jetzt den Trainer, der jetzt anfängt. Also wenn wir jetzt wirklich drüber reden, Capretti muss gehen und ich, ehrlich gesagt, also sportlich das eine, personell ist das für mich vorbei.
Es wird niemand jetzt wegen dieser Aussage rauswerfen.
Nee, aber nein, diese Aussage aber das liefert ja sportlich zumindest.
Aber was soll passieren? Glaubst du, dass sie das Ruder sportlich so rumreißen, dass da eine Zukunft existiert? Weil wenn er sportlich nicht überzeugt und sich selber verbrennt.
Die Frage ist halt, wie viel profitierst du davon, jetzt den nächsten FC Ingolstadt-Trainer zu holen, der dann auch...
Ja, nicht so eben, das ist ja die Frage. Entweder du, wenn du sagst, okay, ich kann es irgendwie jetzt noch zu Ende wirken mit ihm, dann wirkst du zu Ende mit ihm.
Ja, genau.
Wenn du die nächsten beiden Spiele, wie du sogar gesagt hast, die nächsten beiden Spiele verlierst, dann sehe ich es auch keinen Grund dafür, den mit ihm zu Ende zu wirken. Okay, ciao. Aber ich würde halt jetzt auch nicht sagen, ja, wir holen jetzt den Nächsten, der rein muss. Weil dann holst du wieder so einen Schnellschuss und denkst, okay, ist der nächste Scheiß.
Da sind wir doch uns einig, dass wir Sabrina Wittmann wollen, oder?
Didi, heißt sonst? Naja, also ich meine, wir gehen natürlich wieder krass fatalistisch jetzt irgendwie rein, aber ich habe da auch irgendwie keinen Bock mehr drauf. Also ihr merkt ja auch gerade, Capretti, klar, jetzt wird ihn jetzt keiner für diese Aussage entlassen, auch wenn ich der Meinung bin, wenn er das nicht jetzt irgendwie reflektiert, die Geschichte, und jetzt so weitermacht, dann ist es eh vorbei. Also was soll, denke ich, weiß ich auch nicht, was daraus werden soll. Also wenn er so weitermacht in irgendeiner Form, sowohl was den sportlichen Erfolg angeht, der ja wahnsinnig gut an Dresden auch anknüpft, aber eben auch an das, wie verhalte ich mich, also wie erzähle ich hier Dinge, wie gebe ich mich in irgendwelchen Interviews, mein Gott, da ist da eh keine Zukunft und da ist auch sonst im Profigeschäft keine Zukunft. Sorry, also wo soll er hingehen? Wo soll das nächste Mal hingehen?
Nee, aber du musst halt frühzeitig, ich finde gerade auch dann als jemand, der den Kader plant, halt jemand finden, der sich darum auch kümmert. Ob das jetzt schon kann, ich weiß nicht, wann man den Kader plant, aber ist ja offenbar klar, in welcher Liga. Also
nee, in der Winterpause hat keiner geplant, was am Kader zu machen.
Ja, das ist auch eher ja nicht im August planen.
Naja, eben, deswegen sage ich ja, du musst im Endeffekt, wenn klar ist, mit Metzelder geht es nicht in die nächste Saison, musst du dich zumindest jetzt mal auf die Suche nach einem Kandidaten machen. Ist ja auch nicht so, dass die auf Bäumen wachsen.
Na gut, also ja, die Frage vielleicht, ja, soweit angefangen durch die vorige Frage, was muss denn jetzt passieren? Also was, chillen wir jetzt, also gehen wir jetzt in die beiden englischen Spiele, also wahrscheinlich ist es ja jetzt wirklich so, wir gehen in diese englische Woche in die beiden Spiele und alle Verantwortlichen hoffen einfach auf ein Wunder, dass wir da 4 Punkte rausholen.
Ich glaube, aus einem fernsehtechnischen Sicht bist du an einem Punkt angelangt, wo du dich wahrscheinlich jetzt einfach selber feiern musst. Aber wo die Saison womöglich nach dem Spiel gegen Dresden schon gelaufen sein kann.
Ja, oder jetzt schon gelaufen ist.
Oder jetzt schon gelaufen ist.
Aber das selber feiern, das fand ich auch nochmal ganz lustig, da nochmal drauf einzuhaken, auch auf die Cabretti-Aussage mit, ja, hätten wir gewonnen, hätten sie uns gefeiert heute. Also das ist ja auch geil, dass ich mich jetzt am Ende dann eigentlich noch dafür rechtfertigen muss, dass wir halt bisher eher die Ruhe bewahrt haben und trotzdem zur Mannschaft gestanden haben. Mhm. Und also, ja. Wie kann man sowas so falsch einschätzen, dass man denkt, ja, wäre dieser eine Schmidt-Kopfball da reingegangen, dann hätten die uns hier gefeiert und dann wäre hier gar nichts irgendwie problematisch. Also das ist für mich das Verblendete an der ganzen
Aussage. Ja, da habe ich in den letzten Wochen ordentlich verpasst.
Ja,
ja, das ist verblendet, naiv, was auch immer. Also es ist einfach irgendwas nicht mitbekommen. Und auch hier, und einfach, ich nenne es ungehört, einfach respektlos. Also das so auch abzutun, auch die Reaktion, die Emotionen so abzutun, auch wenn er so tut mit, ja, ich verstehe die Leute, ja, die sollen die Bauern halt schreien. Ja, also das ist, sorry, wenn du sagst, wie ist dein Gefühl jetzt irgendwie so Verbindung zur Mannschaft? Also das eine ist jetzt irgendwie Trainer, Metzelder, aber das andere ist einfach die Mannschaft. Es gab ja auch natürlich einfach Gespräche, gab auch ruhige Gespräche, die jetzt auch face-to-face irgendwie und an der Seitenlinie, jenseits dessen, man schreit sich an.
Auch die ganze Butler-Nummer haben wir noch nicht aufgearbeitet, müssen wir eigentlich
mal. Ach Gott, kurz, wichtiger Punkt. Aber lass mich, beantworte kurz einmal meine Frage und dann machen wir die Butler.
Der absolute Cliffhanger.
Ich denke, schwer einzuordnen. Ich glaube, es ist auch ein bisschen die Frage, wie sieht unser Team nächstes Jahr aus? Dahingehend musst du ja auch schon irgendwie mal gucken. Wir stehen ja nicht erst seit gestern mit der Mannschaft in Kontakt, aber es ist schon so gewesen, dass du letztes Jahr dann auch mit Kutsche und Gauss relativ schnell oder am Ende gesehen hast, ja, dass die Wege sich trennen werden. Weiß nicht, ob man das jetzt in den nächsten Wochen schon einordnen kann, weil es am Ende des Tages natürlich so ist, dass der Mannschaftsrat halt in Kontakt mit der Fanszene steht und da auch die Energie dann von beiden Seiten kommen muss. Also es ist ja nicht so, dass das irgendwie eine Einbahnstraße ist, sondern so ein Kontakt muss ja von beiden Seiten gepflegt werden. Ich hoffe, dass der Kontakt gut bleibt, weil damit jetzt alle davon profitieren können. Aber es ist schwer einzuordnen, wie es weitergeht. Oder auch wie eine Mannschaft solche Aktionen wie am Wochenende einordnet. Ob die sich sagen, boah, gar keinen Bock mehr auf die Idioten.
Ja. Aber das kann dann im Endeffekt nur die Spiele zeigen und die Kontakte nehmen, ja. Martin, du hast natürlich vollkommen recht. Wir haben den Cliffhanger ja irgendwie mit Butler noch. Ich weiß nicht, wie viele es mitbekommen haben, aber es war natürlich irgendwie schon aus dem Kernblock im Gericht deutlich, bei der Butler-Einwechslung ist ja deutlichst gestikuliert und geschrien wurde, was eigentlich ungewöhnlich ist, vor allem bei eigentlich Jugendspielern, also Ex-Jugendspielern des Vereins. Davor gab es auch schon Banner, das ja dementsprechend auf, ich kann es aus dem Kopf nicht mehr zitieren, weil, weißt du noch, was irgendwie drauf stand, weil es ja auch in die Richtung
schoss. Stören viele und respektlose Spieler raus aus unserem Verein.
Das hat im Endeffekt, ich connecte richtig genau auf die Situation gezielt. Also, weil ich glaube, selbst ich hab auch nicht mitbekommen, weil ich in dem Spiel nicht war. Möchtest du irgendwie mal ausholen? Also was der Hintergrund ist, weil es spielt ja auch mit rein, warum es jetzt plötzlich eskaliert. Und ich glaube, extern weiß niemand, warum sich jetzt plötzlich jemand auf Butler einschießt.
Ja, es gab nach dem Spiel in Wiesbaden, nach dem Abpfiff, dann, ja, ich glaube, kann man es mit Meinungsverschiedenheiten zwischen Spieler und Sehne abtun, in der Butler sicherlich auch nicht sonderlich geglänzt hat, auch mit so Gesten, Finger vom Mund und eure Kommentare bringen euch jetzt auch nichts aussagen. Damit machst du dir natürlich irgendwie wenig Freunde, selbst wenn du ja ein Eigengewächs bist. Damit sammelst du nicht viele Pluspunkte. Wenn dir dann dein Kapitän, der irgendwie als Streitschlichter fungieren will, sagt, komm nochmal zur Kurve und quatsch nochmal und ja, du das Ganze gekonnt ignorierst, auch beim zweiten Anlauf nochmal ignorierst, dann machst du dir damit nicht viele Freunde. Auch unter der Woche wurde ihm das gesagt. Er hat jetzt nicht so viel Reaktion gezeigt gestern. Auch nach dem Abpfiff hat er nicht den Weg in die Kurve gesucht. Ich glaube, das ist dann schon auch ein Zeichen von ihm.
Ja, es ist vor allem ja auch, dass du gesagt hast, wenn du vorher, also auch wieder irgendwie zu sehr für gegeben hingenommen, dass die Reaktion vorher und der Schulterschluss vorher halt so ist, wie er ist und die Kommunikation vorher so ist, also man muss es ja auch wahrscheinlich nicht verschweigen, dass er sicherlich in dem Moment irgendwo durch den Unmut dann halt auch entsprechend provoziert wird. Ist halt auch so, aber die Frage ist ja auch, was wir vorhin schon gesagt haben, es geht ja nie um Provokation und Reaktion in dem Moment, sondern vor allem dann um so Geschichten, dass man den Dialog nachher ausschlägt und sich halt nicht dem Dialog mit den Fans hingibt, sondern eben auch einfach wirklich klar symbolisiert, weil er keinen Bock drauf hat.
Ich habe das ja vorher auch beim Erzähler schon mal kurz gesagt. Ich glaube, solche Situationen sind dann schon immer auch noch zu retten. Ja, wenn beide Seiten vielleicht jetzt da im ersten Moment nicht die offensichtlich richtigen Entscheidungen treffen und sich das Ganze vielleicht auch ein bisschen hochstachelt, kannst du da immer noch mal drüber reden, ein paar Minuten später, und das Ganze aus der Welt schaffen. Aber sowohl Butler als auch Metzelder haben das Ganze ja wiederholt ausgeschlagen, so was aus der Welt zu
nehmen. Es geht da halt auch um eine gewisse Augenhöhe. Und also das Verhalten, das Butler da an den Tag legt, ist halt weit entfernt davon, irgendwie Wertschätzung für die Kurve aufzubringen. Und irgendwie gerade in der Kurve, die auch hinter ihm gestanden ist, weil er ein Jungschanzer und so weiter ist. Also das ist halt einfach eine absolute Arroganz, die fatal ist, weil wir das weiterhin ganz gerne einfordern. Aber wir wollen natürlich nicht nur grundsätzlich junge Spieler haben oder Spieler, die aus dem Nachwuchs kommen, sondern die sich vor allem halt einfach mit dem Verein und mit dieser Stadt und so weiter und am besten noch mit den Fans identifizieren können. Und deswegen auch das, weil wir jetzt über so viel Negatives gesprochen haben, finde ich es cool, dass Felix Keitel halt irgendwie so viele Minuten kriegt in den letzten Wochen. Das muss man vielleicht auch mal noch positiv hervorheben, weil er für mich wirklich meine letzte Identifikation gerade hochhält. Und deswegen hat mich das auch so getroffen, dass er dann irgendwie nach 25 Minuten in Wiesbaden irgendwie ausgewechselt wird, während ein anderer irgendwie im Tor stehen kann und Woche für Woche irgendwie einen nach dem anderen irgendwie durchlässt. Und dann wechselst du noch vor der Pause halt irgendwie den Jugendspieler aus, der so wirklich die einzige Identifikationsflamme noch irgendwie ist.
Und dahingehend doch eigentlich noch enttäuschender für dich als Fan, wenn ein Jungschanzer dann eben sowas abliefert, was am Ende des Tages einfach nur ja als respektlos aufgefasst wird und es einfach unfassbar bitter, aber am Ende des Tages doch gut ins aktuelle Bild des Vereins passt.
Ja, wir müssen ja auch mal irgendwie einordnen, dass irgendwie auch zusätzlich, also bei allem Respekt oder Restrespekt für Butler, also ich meine, die Stellung so in dieser Mannschaft und Qualität ist mit dem Kader und so, ist ja, muss man auch sagen, naja, er darf sich mal selber sehr weit hinten anstellen erstmal in diesem Kader. Und dann, wenn man eigentlich sich realistisch sehr weit hinten anstellen sollte in dem Kader, sich so zu verhalten gegenüber der Fans, ist noch fataler. Und vor allem, wie du mir vorhin auch gesagt hast, es zeigt ja auch noch mehr, irgendwas funktioniert zumindest nicht in allen Teilen dieser Mannschaft untereinander. Wenn du schon sagst, okay, es gibt den einen oder anderen Spieler, auch von Testrot, die halt wirklich dann vermitteln wollen, kommunizieren wollen, die Kommunikation zur Szene suchen und dass das dann zusätzlich ausgeschlagen wird, wo man auch mal sagen muss, also ich weiß jetzt nicht, wie die Hierarchie dann irgendwie funktioniert, wie die Chemie funktioniert, also zwischen den beiden scheint jetzt das auch nicht so ganz gesund dann irgendwie zu laufen. Also ich will jetzt die beiden da in dem Fall nicht in den Vordergrund stellen, sondern einfach auch nur mehr ein Zeichen, naja, nicht jedes Rädchen greift da irgendwie ins andere. Irgendwie war es mir viel zu so sachlich bisher. Aber wir sind auch, also, weiß nicht.
Ich habe alles gegeben.
Moritz ist mir irgendwie zu sachlich.
Weil
du kein Fan bist, oder? Ach, deswegen, scheiße.
Ja, weil wir doch irgendwie an den Punkt angekommen sind, wo du es einfach nur akzeptierst, oder?
Ja, also.
Es bricht halt so manchmal, bricht es halt irgendwie aus dir heraus, aber am Ende, also, das merke ich auch die letzten Spiele, ich habe auch null Notizen heute mitgebracht, irgendwie einfach zu den Spielen, weil ich halt, ja, einerseits kann ich es ja eh fachlich nicht analysieren, aber andererseits auch einfach, ja, weil ich ins Stadion gehe, weil da tolle Leute sind, weil ich da einen netten Nachmittag verbringe, aber ich gehe schon lange nicht mehr so bewusst einfach. Dass mir das sportlich komplett mittlerweile egal
ist. Ich meine, das ist ja ein Thema, über das wir öfter geredet haben, wie diese sterbende Identifikation aus den 100 Millionen Gründen. Wir haben halt auch wieder Identifikationsfiguren und die letzten Geschichten, aber man hat es ja auch irgendwie, also ich fand in dem Freiburg-Spiel so krass gemerkt, ich glaube, es haben sich noch nie so viele Leute um mich rum kontinuierlich über Gott und die Welt unterhalten während diesem Spiel. Also wirklich. Also in der Regel, da steht es, dass wenigstens, also ist in der Regel Support und nicht. Ich unterhalte mich über alles. Und ich habe in diesem Gefühl, in diesen 90 Minuten Dinge um mich herum gehört, die mich einfach null interessieren. Aber es wurde auch nur irgendwie, niemand hat so richtig jetzt irgendwie, ja, glauben sowieso nicht dran, dass da noch irgendwas passiert. So richtig mitgefiebert wurde da auch nicht. Ne? Wir haben vorher auch schon mal gesagt, also, nein, es hat niemand so wirklich geschockt, dass dieses 1-0 fährt. Also ich glaube, geschockt war da irgendwie so keiner. Es war wirklich eher diese,
die Leute, ja, fanden es hier einfach so witzig, oder? So in einer gewissen Art und Weise fanden diese Leute es auch einfach nur witzig.
Ja, es war klar, dass das Tor jetzt so fällt, war halt auch
genau. Klar. Also dass wir es wieder hinbekommen haben, wieder das Tor zu fangen.
Es war wieder so eine Halbfell-Kack-Freistoß-Ding. Der Gegner ist Mutterseelen allein bei dem Kopfball. Dann geht er halt in dem Fall tatsächlich ein bisschen unglücklich im Gegenpfosten. Dann sieht Funk halt unglücklich aus, aber hat er wieder schon größere, schlimmere Böcke. Viele schlimmere Böcke für uns. Das war einfach mehr Unglück. Und alle haben sich in dem Moment halt gedacht, ja, klar, so ist es halt. Aber so sind sie. Aber das Schlimme ist halt, dass wenn du 87 Minuten vorher wirklich einen absurden Fight gesehen hättest, wo du sagst, boah, die wird richtig reingehauen, was dir da erzählt wird. Ja, klar, wird da gelaufen und gekämpft.
Ja, aber das muss ich doch auch von dem Profifußballer erwarten können. Also sorry.
Ja, gegen eine U21-Mannschaft, das kommt ja noch dazu. Also wir haben da gegengehalten gegen eine U21-Mannschaft in dem Heimspiel.
Also wenn wir jetzt schon zufrieden sind, dass ich irgendwie in der dritten Liga von einem echt gut bezahlten Profi erwarten kann, dass er 90 Minuten gelaufen ist, okay, könnte mich auch einwechseln.
Genau, aber sind wir ja also, eben nicht zufrieden. Das ist ja die Sache. Aber
es wird so hingestellt, wie wenn wir das genau, ja ganz gut gemacht hätten.
Aber das ist ja vielleicht vorher gemeint, wie das Anspruchsdenken wird ja wieder verloren. Es wird halt dann wieder gesagt, ja, wir sind hier irgendwie, die Jungs und eingekämpft. Und dann kotzt sich auch dann irgendwie am nächsten Tag auf Twitter, wenn dann hier die Impressionen vom Spiel irgendwie gezeigt werden, bei denen irgendwie die drei halbwegs brauchbaren Zweikämpfe gezeigt werden, wo du schon Mitleid hast mit den armen 17-jährigen Freiburg-2-Spielern, die hier gefühlt mit 50 Kilo die Zweikämpfe trotzdem gewinnen. Ja, das ist eine Scheiße. Also ich glaube, eine Impression war auch keine einzige Grätsche dabei, aber es gab auch, glaube ich, einfach nur eine Grätsche und das war der Anschlag vom Preisinger. Weil da war ja nix. Ja. Also da hat sich ja keiner irgendwie, ich drehe hier irgendwie den Ball von der Seite, ich kratze ein Ding vor der Torlinie, ich schmeiß mich in jeden Ball rein oder so. Auch das wäre bitter, wenn das gegen Freiburg 2 überhaupt notwendig wäre. Aber andererseits, also klar sind sie jetzt nicht nur rumgestanden. Wobei ich zwischendurch auch mal sagen muss, also ich weiß nicht, ob ein Sapai von der zweiten Minute an verletzt war, aber so oft wie der einfach nur unmotiviert irgendwie am Boden saß, in jeder Spielunterbrechung, muss ich halt auch hinterfragen, ob der ein oder andere Spieler das wirklich das Mindestmaß gezeigt hat. Und ich meine, das höchstens war es das Mindestmaß. Und für das Mindestmaß gegen Freiburg 2 gehe ich auch nicht hin.
Ja, dass du mal so ein Spiel hast, wo du sagst, naja, das war jetzt halt einfach nur das Mindestmaß und es war irgendwie eine blöde Niederlage, aber doch nicht in dieser fucking Situation.
Ja, das ist ja auch die Spitze. Das war ja im Endeffekt schon das Beste, was in den letzten 20 Heimspielen passiert ist, dass das Mindestmaß erfüllt wird. Das ist das Beste, was dir passiert. Und dann schaust du dir jedes Wochenende an, 3.500 Zuschauer, 3.000 Zuschauer. Und dann machst du die nächste Freikartenaktion, bei dem ich ja immer schon sagen muss, ja, es ist ja schön und nett, dass wir die Dauerkarten und die Freikarten geben, aber ich finde mich, also eher bin ich der Idiot, der dann, ich frage doch keinen freiwillig, ob er eine Freikarte zum FC Ingolstadt will. Der fragt mich doch, ob ich bescheuert bin.
Aber das ist doch alles kein Zufall, weil ich doch als Fan reingehe und will doch sehen, wie die sich in Arsch aufreißen, wie die mindestens mal den Rasen kaputt treten, bis zur letzten Sekunde laufen. Und dann willst du noch einen geilen Fußball sehen. Und nichts davon siehst du bei uns.
Aber darauf komme ich hinaus. Es kommen dann in diesem Spiel, sind dann 4.500 Zuschauer da. Oder 4.200, 4.500, keine Ahnung. Also offiziell. 4.200, ja. Offiziell. Wo ich auch überrascht war. Ich dachte, hey, wer geht selbst mit Freigetränken, selbst mit irgendwie Freikarten, wer geht denn da hin? Morgens ist geschneit. Ja? Allein da muss ich mir dafür denken, ja, Respekt an die 4200 Zuschauer, die sich morgens aus dem Fenster schauen, sich denken, fuck, es schneit und der scheiß FC Ingolstadt mit diesem komischen Capretti spielt jetzt gleich wieder gegen Freiburg 2. Und nicht mal Merlin Röhl ist dabei, weil der sitzt in der ersten Liga auf der Bank. Und dann schaue ich mir ein Drecks 0-0 an, bei dem mir der bescheuerte Trainer danach erzählt, ja, ihr seid doch eh alle dumm, was wollt ihr von mir, schreit doch. Und wenn wir die eine Torschance, die wir 90 Minuten gegen die 17-Jährigen haben, wenn wir die reingemacht hätten, dann hättet ihr uns alle hier vergöttert. Das erzählt er einem. Und dann gehen wir dann ins nächste Spiel gegen Dresden zu Hause, oder was? Ja, da sind wir schön gegen Dresdens Haus. 3000 Dresdner, 3000 Ingolstädter. Wir kriegen so dermaßen stimmungstechnisch den Arsch aufgerissen in diesem Spiel. Wir spielen gleich auf dem Feld den Arsch aufgerissen. Der Kutschke macht 2 Stück rein. Und danach stellen wir uns wieder her. Viele gute Ansätze gesehen. Aber der ist Platz und das Wetter und fickt euch. Ja, das ist alles eine respektlose Scheiße.
Und die checken nicht, dass das
respektlos ist. Genau, und es checkt keiner. Also ich glaube, jeder Fan und fühlt sich beleidigt von allem, was passiert. Also sei es sportlich, sei es in der Anspruchshaltung von ich bin jetzt als Trainer zufrieden damit, dass ich jetzt nicht von Freiburg 2 am Nasenring durch die Manege geführt wurde, weil mehr war es ja nicht. Und dass ich eine Torchance hatte. Gleichzeitig erzähle ich allen, dass sie sagen, ihr könnt ruhig schreien, weil sie sind ja dumm. Und gab ja Freibier, passt schon. Und im nächsten Spiel wundert man es dann wieder. Also, oh, wo sind denn die 4500 Zuschauer hin? Ach, jetzt sind doch wieder nur 3000. Und wie ist eigentlich alles Geld?
Was übrigens das Geile an dieser ganzen Freikartenaktion immer wieder ist, das sind ja eigentlich die Chancen, wo du mal so ein paar Fans, die da irgendwie noch eine Freikarte ergattern konnten im fast ausverkauften Sportpark, die kannst du ja da vielleicht mal mit einem geilen Fußball überzeugen, dass sich einer von 10 beim nächsten Spiel nochmal freiwillig bezahlt reinsitzt und sich den Grottenkick anguckt. Aber genau zu solchen Terminen liefern wir in einer Konstanz immer eine Scheiße ab.
Das predigen wir sich jetzt seit jeder Folge Tag ein, Tag aus.
Das ist nur Scheiße. Ja, jedes Mal, wenn du denkst, okay, jetzt sind wieder x Zuschauer. Und ich sag's jedes Mal wieder und ich werde es für immer, glaube ich, wiederholen. Dieses Sandhausen-Spiel damals, wo alle dachten, also alle, die es irgendwie geschaut haben, ja, da geht vielleicht noch irgendwas in der Rückrunde mit dem Klassenerhalt. Und dieser Drecks-Söldner-Scheiß-Torhüter, dessen Namen ich jetzt schon vergessen habe, der dagegen Sandhausen bei 1-1 auf Zeit spielt, wo er dann gesagt hat, okay, sorry, also wenn du den als Trainer, Verantwortlicher, wenn du den nicht rauszitierst, wenn du den nicht sofort sagst, okay, ist Schluss, wenn du das machst, ist Schluss, dann hast du es nicht verstanden. Dann wird es wirklich nicht verstanden. Weil dann kapiert da niemand, was die Leute, dass den paar Leuten, die kommen, irgendwas gegeben werden muss. Irgendetwas. Und das ist halt nicht irgendwie, ja, ich schau, ja, da ist so 1-1 gegen den Haum, weil wir waren einer weniger. Ja, Rehm oder wer auch immer, leck mich am Arsch, mir ist egal, was du für einen Punkteschnitt dann am Ende des Tages hast. Von mir aus verliere ich noch 3-1 gegen den Haum. Aber es sind diese Spiele immer dieses, ne, mir ist so ein Kiel-Spiel in Erinnerung, da waren auch irgendwie zufälligerweise wieder 6000 Leute mal irgendwie im Stadion, das war auch so ein Drecksding. Jedes Mal, gib doch den Leuten irgendwas. Aber gefühlt ist es wirklich so, wenn ich den Leuten dann eine Freikartenaktion wie Dauerkarten übergebe, dann habe ich ja schon voll was gegeben. Ja. Gute Verkehrs. Schauen wir uns doch mal in die Augen. Was kosten bei uns die scheiß Karten? Ja, ich kann mich für 10 Euro kann ich mir in die Südtribüne stellen. Als würde irgendwen diese fucking Freikarte wirklich jucken. Ja, als würde das, sorry, geht aber, als würde das wirklich das Geld jetzt so ganz krass der Hebel sein. Bei den meisten Leuten ist es, du bist verarscht. Bei den Leuten ist es, ich hab was Besseres zu tun mit meinem Leben. Ich habe keine Lust, mich da hinzusetzen. Dann gehst du diesmal, okay, vielleicht gibt's auch noch ein Freibier. Okay, ich gehe einmal hin, weil du hast mich jetzt gefragt. Und wenn ich jetzt Nein sage, ist auch irgendwie scheiße. Ja, sorry. Also das ist das.
Ja, wegen dem Fußball und den respektvollen Spielern und Verantwortlichen von der CG ist auf jeden Fall nicht.
Auch die Wertschätzung einfach, die einem entgegenkommt. Das ist wunderbar. Das ist einfach geil. Das ist einfach alles wieder geil. Wir sind aber, das ist super. Wir sind einfach an so einem Punkt. Ich weiß nicht, wann waren wir das letzte Mal an diesem Punkt? 6 Jahre her oder so. Dann halt auch noch länger.
Ja, ich habe es vorher in dem Telefonat auch gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass diese Abstiegsmannschaft damals aus der zweiten Liga
noch zu toppen ist,
diese Lescano-Kittel-Söldner-Truppe. Aber
ja gut, aber
wobei wir uns da schon in einer Konstanz auch immer irgendwie am Ende des Jahres in die Augen gucken und sagen, was haben wir da wieder für eine Truppe auf dem Platz?
Ja, okay, aber was ist das denn für eine krasse Söldner-Truppe? Also das muss man sagen, also jetzt mal unabhängig, das ist aber ja kalkuliert gewesen. Das haben wir ja auch jedes Mal gesagt, jetzt wieder. Es wurde ja kalkuliert, wurden alle Identifikationsflieger, alle, die länger da sind, wurden entweder, wollten sie gehen, oder viele wurden halt einfach auch ausgesiebt. Und das war krass,
viele
und es war krass kalkuliert. Und du musst in dem Moment sagen, wenn du das so machst und du halbwegs verstehst, okay, dann weißt du genau, wie hoch du pokerst. Weißt du, jetzt muss es sportlich einfach sitzen, weil sonst kriege ich nachher den Arsch aufgerissen. Und es ist, hat sportlich nicht gesessen. Und wenn du schon gesagt hast, ist zumindest ein Großteil der Spieler da sind jetzt auch nicht unbedingt bemüht dran, irgendwie jetzt die größte Identifikation zu bauen. Will ich nicht auf alle abwälzen, aber es ist halt einfach so. Wer ist denn da? Martin, du sagst Keidl, ja. Das ist schon krass. Also ich finde auch, ja, klar. Aber
Ponat hätte so viel Potenzial. Du findest in diesem Stadion keinen, der Ponat nicht im Tor sehen will.
Ja.
Aber zeigt es nicht eigentlich, wie...
Es ist ein Mittelfinger in Richtung Fans, den nicht aufzustellen.
Genau, und zeigt sich eigentlich, wie traurig das ist, dass wir irgendwie, was haben wir denn für einen Spieltag? 24. Spieltag oder so, uns sagen müssen, dass ein Junge aus unserem Nachwuchs,
26,
ein Junge aus unserem Nachwuchs jetzt die gefühlt letzte verbliebene Identifikationsperson ist.
Ja, vor allem einer, also wir müssen ja auch mal sagen, einer, der jetzt plötzlich erst
auftaucht. Genau.
Ja. Der jetzt auftaucht. Wir hatten ja vorher, das war, wer ist denn alles gegangen? Mit Keller, Bibia, Röhl, Susek, also allein die Jungen, ja, alle gegangen. Plus dann halt die anderen Identifikationsfiguren, die dann irgendwie in Kutschke, in Gauss, in Heinloth waren. In Kaya, ja, vergessen, ja, dieses ganze, es gab ja echt letztes Jahr in diesem Kader noch sehr viele Leute, die als Identifikations durchgehen. Buntet. Auch noch vergessen. Das sind ja 8, 9, die ich jetzt aufgezählt habe, die ja alle weg sind.
Und die sitzen alle jetzt irgendwo und lachen unseren Verein wahrscheinlich
aus. Und ohne Scheiß. Wenn ich jetzt in der Stadt einen von diesen Spielern begegnen würde, ich würde wahrscheinlich 3 erkennen. Also ich meine, die ist euch jetzt anders, weil wir mit mir zu tun haben. Aber das ist so, ob mir jetzt gerade Kovac oder Diskin vor mir steht, keine Ahnung, ja. Was weiß ich, ob Prakelmann oder Neuberger vor mir steht, was weiß ich, den Funk würde ich erkennen, weil den habe ich schon in sehr vielen Zusammenschnitten gesehen. Aber das ist halt auch bezeichnend. Also ganz ehrlich, jeder, der uns jetzt irgendwie noch zuhört, wer würde denn da irgendwie ihn erkennen? Ich meine, damals, früher, klar, dass jeder irgendwie Kajubi und seine Gang erkennt, das war schon klar. Ja, aber du hast doch früher allein da schon mehr Identifikation. Ja, die Leute... Die sind alle neu, dafür können die Spieler ja nichts, dass sie neu sind. Ja, aber das ist halt, bis da noch null kommt. Und deswegen, das Schlimmste ist für mich halt irgendwie, ich weiß halt nicht, was jetzt kommen soll. Das ist ja, was ich vorher meinte, was soll jetzt kommen?
Die Frage habe ich mir auch gestellt.
Was soll aus den Spielern werden? Die können von mir aus, können diese ganze Mannschaft am Ende der Saison gehen. Ja, also jetzt ist auf Keidl, Ponat, also diese ganzen Nicht-Jugendspieler. Die können von mir aus alle sich verpissen. Das ist mir vollkommen egal. Da würde ich nie nur nachheulen, außer Dumbuya vielleicht.
Weiß aber vielleicht gar nicht so krass aus der Saison gesehen. Mit welchem Gefühl fahre ich denn jetzt am Mittwoch nach Mannheim? Was kann ich denn da erwarten?
Auf die Schnauze. Also.
Also fahre ich da hin, guck mir das mit einem scheiß Fußball an. Die Spieler haben mehr oder weniger, eher weniger Bock auf mich Zuschauer der FC Ingolstadt. Und danach fahre ich wieder heim.
Ne?
Da haben wir jetzt aber noch lange 12 Spiele vor uns.
Ja klar, aber das ist ja das Problem. Was soll denn jetzt passieren? Also was soll jetzt wirklich passieren? Selbst wenn der Sport, wenn jetzt die nächsten 2 Spiele warum auch mal gewonnen werden.
Werden sie gewonnen?
Dann ist immer noch ein Graben irgendwie jetzt erstmal zwischen Mannschaft und Verein. Es ist definitiv ein Graben zwischen diesem komischen Trainer und allem. Und die Zählerthematik, ich meine, die ist halt dadurch, dass sie nicht so nah ist an den Spielen, die schwelt halt irgendwo. Aber jedes Spiel, was nicht gewonnen wird, wird es die nächsten Rufe geben. Es wird jeden von nächsten Heimspiel die so Rufe geben, was auch immer. Heißt, und dann gehst du jetzt in der nächsten Saison, du weißt jetzt schon, du wirst nicht mehr aufsteigen. Heißt, du gehst enttäuscht aus der Saison aus sportlich. Du gehst enttäuscht von Trainer, Sportdirektor, Mannschaft in die nächste Saison. Und das Einzige, was passieren kann, ist, dass möglichst viele von denen, die dir voll auf den Sack gehen, weg sind. Heißt, Trainer weg, wirst wahrscheinlich irgendwie auch ein Sportdirektor dann irgendwie weg. Ein Großteil der Mannschaft wieder weg, aber was soll denn dann kommen? Wo soll die Identifikation
dann herkommen? Dann geht's halt wieder von vorne los.
Ja, hast du wieder, die Scheiße
von wieder frische los. Leute.
Wieder 20 Spieler, wieder neuer Trainer, wieder neuer Sportdirektor.
Genau, wieder jemand, der sagt, ja, ich brauche aber hier erstmal Zeit. Und das Umfeld sagt aber, also du hast hier keine Zeit. Die Kacke ist hier schon seit Jahren oder seit Monaten zumindest am Dampfen. Das ist ja genau das, was ich sage. Und was wir auch letztes Jahr im Sommer schon gesagt haben. Naja, du hast jetzt im Endeffekt ein halbes Jahr Planungssicherheit gehabt, dass wir dritte Liga spielen. Es muss jetzt losgehen. Es muss jetzt, wir müssen die Saison von vorne weg spielen. Und das haben wir ja auch nicht gemacht. Und vor allem haben wir Ergebnisse beiseite, auch nicht die Identifikation wieder geschafft, dass die Leute ins Stadion gekommen sind. Ja. Nach langer Corona-Zeit und so weiter. Ja, und das deswegen sind wir jetzt da. Aber zum Glück schauen wir ja eh nur auf die Ergebnisse, müssen keine Lösung finden, weil wir haben ja auch keine.
Ja. Aber wir werden ja auch nicht bezahlt, dafür Lösungen zu finden. Ja. Wir werden eigentlich nur. Wir sind zum Ranten irgendwo da. Genau. Lass mal's. Lass mal's bleiben. Jetzt am Ende haben wir es noch ein bisschen hochgeschaukelt. Ja, Freunde, ihr merkt, irgendwie ist es alles scheiße irgendwo, weil wir halt auch einfach nicht wissen, wohin. Und vor allem, ich meine, die Lösungen sind ja alle weg, aber was kommt danach? Und jetzt schauen wir auf die englische Woche, schauen, was sportlich passiert und schauen, was neben dem Platz passiert. Und nur die Zeit kann zeigen, was jetzt da wieder heilt und was nicht. In diesem Sinne, haltet irgendwie den Kopf oben, rantet auf Twitter. Schönen Abend, Schanzer. Schönen Tag. Wo auch immer. Wann auch immer ihr es hört. Servus, ihr beiden.
Power.
Ciao.